Max, wir müssen reden oder so.
Aber bitte nicht so laut.
Ja, ich habe ja auch kein Bier. Übrigens, es ist relativ früh morgens.
Oh, das Wasser. Darf ich
einen Wasser. Kaltes, klares Wasser.
Es ist der Berliner Sonnenaufgang. 11:30.
Ja, wir sind auf der Republika.
Hey, Julian.
Prost.
Hey.
Mitten auf der Republika. Das war alles ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt in letzter Sekunde irgendwie unsere Location-Planung nochmal umschmeißen müssen, weil wir wollten eigentlich in den Presseraum rein. Der Presseraum war dann irgendwie, da bollert so eine große Heizung drin, die irgendwie nicht abstellbar ist. Und wenn wir dann die Tür zugemacht hätten, dann wären wir so nach einem... Also wir wollten eh nackt machen, aber ja.
Das geht ja nur, wenn Leute dabei sind.
Genau.
Was, ansonsten macht das ja keinen Spaß.
Also deswegen sitzen wir jetzt hier so ein bisschen hier unten, hier oben bei der Treppe. Ja, und wir haben uns Gäste eingeladen. HDS Julian.
Ja, stell dich mal vor. Ja.
Und Nino86.
Ich bin in der Lage dazu.
Jella.
Jella. Hm? Ja, wie sollen wir dich nennen? Jella, ne? Ich weiß gar nicht, wie ist dein richtiger Name nochmal?
Jelena.
Jelena, okay, hm? Jella. Jella ist super, okay. Und einfach Julian, ja, klar. Ja, ne? Ja, und das sind die ersten beiden Gäste, die wir hier begrüßen. Weil wir wollen, wir machen jetzt so ein ganz neues Konzept überhaupt, dass wir zwei Gäste haben. Das glaube ich, doch, das hatten wir schon mal mit Bosch und Matthias Richel.
Stimmt.
Und jetzt haben wir zwei Gäste, jetzt wollen wir vier Gäste haben. Wir haben allerdings nur zwei Gästemikrofone, deswegen müssen wir euch austauschen.
Jetzt müssen wir erstmal den diversen Sponsoren danken, oder?
Ja, wir denken erstmal unseren Sponsoren. Das ist in allererster Linie AdMap,
genau.
M-A-P. Das ist ein großer Kartenhersteller. Nein, das ist natürlich kein großer Kartenhersteller.
Arbeitet doch bei Google, oder?
nein, das ist auch ein Podcaster und Twitterer. Den kannst du besser vorstellen, glaube ich.
Ja, der macht der großartige Web, der die Fanboys macht und Carcassonne schreibt manchmal, glaube ich. Und mit Zeitweise zusammenarbeitet und Dings. Ein Freund der Familie sozusagen.
Ein Freund der Familie. ein hochgeschätzter Twitterer und so weiter.
Und dann haben wir natürlich noch
Ralf Stockmann. Und was hat er gemacht? Er hat,
so.
Er hat natürlich uns diesen Livestream, den ihr jetzt wahrscheinlich alle gar nicht hört, den hat er sozusagen ermöglicht, weil er mit seinem Vodafone-Telefon, Telekom-Telefon, hier der Einzige ist, der hier irgendwie Internet providen kann, auf der internetlosesten Internetkonferenz der Welt, die Republika jedes Jahr wieder ist. Und ja, den zweiten ist Ralf Stockmann.
Genau.
Willst du was sagen?
Ralf, wie heißt der Podcast? Die Wikigeeks, ne?
Die Wikigeeks,
genau. Die Wikigeeks, die ja, nachdem irgendwann mal sie von Tim beschimpft worden sind, dass sie so schlechtes Equipment hätten, massiv nachgelegt haben und uns heute hier ihr Equipment teilweise zur Verfügung gestellt haben, nämlich erstens das Mischpult und zweitens zwei Headsets, sodass wir vier Headsets haben und zu viert hier sitzen können. Jetzt müssen sich normalerweise müssen Michi und ich uns ja immer gegenseitig die Headsets wegnehmen. Reagieren wir auch so aggressiv immer.
Hauen uns immer um die Headsets.
Genau.
Jetzt können wir mal gleichzeitig
jetzt können sprechen. Wir gleichzeitig reden. Können wir uns endlich mal ins Wort fallen.
Machen ja, und ganz kurz nochmal das mal pluggen, weil Wikigeeks macht tatsächlich hier von der Republika immer auch jeden Tag einen Podcast. Und sie haben jetzt, glaube ich, schon gestern den ersten Podcast rausgehauen. Und dort reden sie schon über das, was sie halt gestern gesehen haben.
Und die sind nur so richtig nur die Harten kommen in den Garten, weil die haben gestern wohl irgendwie 2 Stunden noch nach dieser Party hier per Dropbox das ganze Zeug hochgeladen und sowas. Das muss, weil im Hotel haben die selbstverständlich auch kein WLAN, weil sonst würde es ja keinen Spaß machen.
Ja, nö, klar.
Das
muss ja auch lustig sein, genau. Also danke auch für diese tolle Unterstützung, die uns hier zuteil wird. Und jetzt können wir diesen Wir müssen reden.
Vielleicht können wir ehrenhalber noch die Vodafone-Leute erwähnen, die sich gerade echt angestrengt haben, uns noch irgendwas zu besorgen.
Vodafone geht nicht, wir kriegen sonst einen Shitstorm hier rein. Ja?
Nee, sie haben es versucht.
Denk an Sascha Lobo. Sascha Lobo.
Ja, aber sie haben es ja auch nicht geschafft.
Ja,
das muss man auch dazu sagen. Aber sie haben es versucht, sie haben sich da unten recht umgerannt.
Sie haben sich stets bemüht.
Genau.
Sie haben sich stets bemüht.
Bei Mubarak haben sie noch gekuscht.
Und
jetzt haben sie aber uns wenigstens versucht zu supporten.
Ja, genau. Unsere kleine Revolution haben sie jetzt auch.
Genau. Wer ist eigentlich der Mubarak der Republika? Wer hat hier das Internet abgestellt?
Ich glaube, die sind
der Kill-Switch.
Das ist halt eine sehr fortschrittliche Konferenz. Die sind so schon einen Schritt weiter, haben das Internet gar nicht erst eingeschaltet.
Was ich auch ganz interessant finde,
ich habe mich gestern mit Markus unterhalten, ganz kurz noch. Mit
welchem Markus?
Mit Markus Beckedahl. Ja. Und er meinte es, als er Mittwoch hier ankam, normalerweise ist es ja so, am Anfang geht das Netz und dann bricht es irgendwann im Laufe des Tages zusammen, aber diesmal waren sie wirklich einen Schritt weiter und es ging von Anfang an einfach nicht. Es ging keine Sekunde lang offensichtlich und Ethernet-Kabel.
Aber hat das irgendjemand erwartet?
Also das ist hier wirklich, hier hängen überall Kabel rum und so, es kommt einfach kein Netz raus.
Ich dachte ja, es wäre wenigstens besser, wenn dann weniger Leute da sind, aber es ging auch gestern Nacht irgendwie nicht und heute Morgen, als noch kaum jemand da war, ging es auch nicht.
Nee,
also ich war noch nie drin und habe es noch nie von innen gesehen. Schon?
Doch, gestern habe ich jemanden gesehen.
Wie sieht das im Internet hier von innen aus?
War ja noch nicht drin.
Also meine Freundin war gestern für 2 Minuten drin und... Okay. Hat fast eine Connection hinbekommen.
Ich habe gestern tatsächlich eine Connection bekommen, aber im Internet ist ja gerade nichts los, weil die alle hier sind.
Das stimmt, ja.
Man braucht das auch gar nicht.
Ja, meine Timeline ist nur im Rumheulen. Alle berichten nur von hier, voll doof.
Da berichtet ja keiner von hier, weil es
alles ich meine, man könnte alles natürlich auch einfach RP12-Hashtag einfach muten, aber dann hat man einfach auch gar keine Timeline mehr, kann man Twitter gleich auslassen, oder?
Ja, wirklich cool ist ja einfach, wie jetzt gestern auch schon RP11 zu schreiben. Das habe ich jetzt auch gerade schon wieder gebracht aus Versehen. Das ist irgendwie
der neue. RP11, ja, stimmt. Man kann sich ja auch schnell vertippen, so, das geht ja auch schnell. Das ist der nächste Trend. Genau, wir hatten auch noch versucht, irgendwie beim Wikimedia-Stand, apropos jetzt, wir wollten beim Wikimedia-Stand auch podcasten. Und dann wollten wir jetzt Ratschlag befolgen, den Stand einfach anzünden und auf die Löschdiskussion warten.
Ja. Und so lange heimlich podcasten.
Genau, und so lange heimlich podcasten. Die 3 Stunden, das hätten die gar nicht gemerkt.
Ja.
Wir wollten doch aber eigentlich über
das liegt wichtige daran, Dinge wenn wir, reden. Man muss das immer so ein bisschen, warte mal, ich mach mal hier so ein bisschen den Gain raus, das hört man nachher. Nachher auf der Aufnahme hört man das alles gar nicht, aber ihr habt jetzt... Das
hat ganz schlimm geknackt gerade.
Das ist so bei diesen dynamischen, ich hab's mir auch irgendwann mal erklären lassen, dass das, wenn die ein bisschen überpegeln, dann geht das gleich ganz böse los.
Wir wollten eigentlich über wirklich ernste Dinge reden.
Über ernste, stimmt.
Ponys.
Weswegen seid ihr hier? So ein direkter Einstieg.
Das frage ich mich auch, keine Ahnung.
Genau.
Über die Pferdehaarallergiker vom CCC.
Also erstmal, ja genau. Also es hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, zwischen der FDP und den Grünen gab es die Pony War.
Das fand ich sehr putzig, dass die parallel die auch so kleine Pony Wars hatten.
Genau. Und in der Netzszene übrigens auch. Und es geht um kleine niedliche Pferde. Und wir haben uns eine Expertin für kleine niedliche Pferde, also für Ponys, eingeladen. Das ist die Jella eben. Auf Twitter Ninor 86. 86, weil du da geboren wurdest?
Ja, richtig.
So ein Küken bist
ganz,
du.
Ganz banal okay. und bescheuert.
Genau, also das heißt,
1988
das ist dann, geboren bist. Also das heißt mit anderen Worten 1986, klar, du guckst noch Kinderserien.
Selbstverständlich. Ich würde die auch noch in 20 Jahren schauen.
Genau, was hat es mit diesem Pony-Hype auf sich?
Das ist eine gute Frage. Ich kann da nur für mich sprechen.
Ja.
Ich schaue es einfach gerne. Es macht gute Laune, es ist putzig, bunt, quietschig. Es ist so ein bisschen Auszeit.
Genau, das ist diese Serie My Little Pony.
Genau. Das ist eigentlich ursprünglich eine Serie, die von Hasbro, die haben die sich ausgedacht, als Promotion.
Das gab immer diese. Früher, so auf Super RTL, als ich das noch geguckt habe, da gab es dann immer zwischen den Zeichentrickfilmen, gab es immer so Werbung für. Und immer wenn die Mädchenwerbung kam, dann kamen entweder so kleine Püppchen oder My Little Pony. Und
genau, richtig.
My Little Pony.
Friendship is Magic.
Das sind genau, ganz furchtbare Figuren eigentlich. Also die Figuren finde ich auch extrem hässlich. Und vor allen Dingen die älteren Generationen, da waren das dann noch so leicht dickliche Viecher und. Das ist ursprünglich entstanden, weil die gemerkt haben, bei den Transformers, als sie den Film gedreht haben, haben sich plötzlich die Figuren auch wieder verkauft. Mhm. Und dann sind die so 2010, 2011, glaube ich, auf die Idee gekommen, wir könnten ja dieses My Little Pony, diese Serie wieder aufleben lassen, um unsere nächste Pony-Generation zu pushen. Und haben die wieder aufgemacht.
Also Also meine Pony-Erfahrung bezieht sich ja auf 2,5 Minuten ungefähr von der ersten Folge und dann hatte ich irgendwie gerade wieder keine Zeit. Aber
bin ich eingeschlafen?
Nee, ich hatte irgendwie so ein iPad und in der Hand und dann musste ich es aber irgendwie wieder weglegen, weil jemand anrief und dann war ich irgendwie so. Und ich habe mir das ja mal ein bisschen erklären lassen. Nämlich, soweit ich das sehe, ist es richtig, dass... die neueste Generation eben explizit auch mit einem entsprechenden Anspruch gemacht und konzipiert wurde, um auch auf Erwachsene, um für Erwachsene auch in irgendeiner Form einen Anspruch zu haben.
So wie Transformers auch.
Nein, nicht unbedingt. Also die Zielgruppe ist schon kleine Mädchen so im, ich sag mal, Grundschulalter.
Ja, aber es hat ja permanent irgendwelche, wurde mir gesagt, ja, frage jetzt einfach mal so.
Das sagen soll Leute dann einfach.
Das hat er dauernd irgendwie.
Das haben sie Referenzen bei Harry Potter auch gesagt.
Ja, das hat er dauernd Referenzen, die du als kleines Mädchen womöglich gar nicht verstehst, oder?
Ja, also die Frau, die das Ganze, die, was bin ich, produziert, also Lauren Force heißt die, glaube ich, die hat die Powerpuff Girls vorher gemacht. Kennt das vielleicht jemand?
Nee.
Auch nicht?
Ach, doch. Ja, doch, diese kleinen Mädchen, die so. Ja, das, ja, doch.
So ganz runde Köpfe, riesige Augen, genau. Und ja. Das ist auch so total überdreht und irgendwie alles.
Aber auch nur so ikonisch. Es ist auch so eine Ikonografie, die auch irgendwie so bei der in der feministischen Netzszene auch so eingezogen ist, diese Power Girls, oder? Habe ich öfters mal gesehen, so auf irgendwelchen feministischen Blogs in den USA.
Wahnsinnig aus.
Ja, egal.
Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Sorry. Also vom Glauben
also über die Serienfrau, die das macht.
Ja, nee, dass sie eben die Powerpuff Girls vorher gemacht hat und das ist schon sehr so popkulturartig irgendwie und ich glaube, das hat sich aber erst entwickelt irgendwie, dass da so viele Anspielungen mit reingekommen sind. Und es hat sich einfach die Zielgruppe dann verschoben. Also es hat sich einfach ergeben, dass wohl vorrangig Männer so zwischen 20 und 30 diese Serie auch extrem lustig finden. Und
ich habe jetzt auch gehört, dass es auch über 4chan ging. Also tatsächlich dieser, dass es übergesprungen ist.
Das Meme-Ding. Halt,
genau. Also Das heißt irgendwie auf 4chan. 4chan ist dieses Bildbrett, das relativ bekannt ist aus den USA. Und dort geht es ja auch immer darum, also gerade in diesem B-Channel geht es ja immer darum, dass man sich gegenseitig trollt. Das tun dann halt einige, indem sie halt irgendwie, keine Ahnung, Bilder von abgeschlagenen Köpfen oder von nackten Pornoszenen irgendwas halt so reinposten. Und andere trollen dann sozusagen dagegen und unter anderem halt mit Ponys halt. Also genau. Das ist dann so gekommen, ne? Dass dann halt irgendwie Leute angefangen haben, so Screenshots aus dieser Serie zu bringen und die Pony-Figuren. Und
Flauschiges Trollen,
also sozusagen, also ja genau, das ist doch eigentlich so, das ist ja die Frage, ne? Wie kommt dieser Sprung in die Netzszene sozusagen, ne? Also dieser Funke, ist das dieses flauschige, also Trollflauschen, Flauschtrollen?
Ja, schon, es ist halt einfach eine andere Form, es ist nicht es ist auf eine andere Art provozierend. Sehr, sehr provokant und aber so dem anderen in die Fresse lächeln.
So. Dem anderen richtig, in die Fresse lächeln.
So richtig einmal feste in die Fresse lächeln.
Ja, genau. Und mir persönlich liegt es einfach auch viel mehr. So. Das finde ich super.
Nee, ich meine, es gab dann ja sozusagen auch in dieser ganzen Debatte um die in der Piratenpartei und so und wie man sich halt, wie der Umgangston in solchen Diskussion ist im Netz und da gab es dann ja sozusagen so als Gegenpart zum Shitstorm dann der Flauschstorm. Ne? Mhm. Und das ist ja auch so ungefähr das Gleiche, so dieses affirmative, jetzt drehen wir sozusagen diese totale übertriebenen Hass-Hater-Geschichten komplett um und machen jetzt mit so einem mit so einem extra rosa, flauschigen Bezug geben wir jetzt auf die Leute zu und ne, also sozusagen die Flipside sozusagen.
Und was ich gemerkt habe, ist, dass das teilweise viel provokanter ist oder viel bedrohlicher auf manche Leute wirkt, als dieses dumme Rumgetrolle, so dieses auf aggressive Art und Weise.
Das hat also, ja,
es gibt Menschen, die sich davon unfassbar bedroht fühlen. Also,
das hat ja auch eine
im Real. Kannst du Beispiele nennen?
Genau, das ist ja das.
Ja,
das
da
ist ja
kommen wir ja dann
genau,
eigentlich schon auf.
Da kommen wir ja schon in die Zielgerade der Pony Wars.
Das hat ja beim realen Leben auch so eine Parallele. Also es gibt ja auf irgendwelchen Demonstrationen immer Menschen, die halt aggressiv auch oft, oder nicht immer, aber es gibt gerade auf entsprechenden Demonstrationen, so G8-Gipfeln und sowas, gibt es immer auch Menschen, die aggressiv auftreten. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel die Clowns Army.
Ja.
Und andere, so Pink and Silver Leute, die halt irgendwie die Polizisten wegpuscheln und so.
Ja.
Und davon fühlen sich halt durchaus auch Menschen bedroht, ja, von so einer Wasserpistole oder von so einem Puschel. Also das hat natürlich auch in gewisser Weise so ein, weil es eben so entwaffnend ist und weil du dem nichts entgegensetzen kannst.
Ja.
Je mehr hast du dem entgegensetzt, desto mehr Flausch kommt auf dich zu.
Die passiv-aggressive Flauschigkeit der Ponys.
Du kannst ja nichts gegen tun.
Es gibt so eine geile, auf einem Album von Rocco Schamoni ist halt so eine schöne Szene irgendwie. halt so ein bisschen so Seminar, irgendwie so SDS, Antikapitalismus und so, dann geht es halt so, ja, wir müssen die Produktionsmittel enteignen und wir müssen die Kapitalisten besiegen, aber das tun wir nicht mit Waffen, sondern das tun wir mit unserer ganzen Liebe. Und wir müssen zu unseren Hauseigentümern gehen und sie aus ihrem Eigentum heraus schmusen. Oh. So. Und dann Liebe quasi als Waffe von Rocco Schamoni.
Liebe als Waffe, okay.
Ja, genau. Liebe, wenn man so will, als Waffe.
Ja, weil es eben entwaffnend ist. Also so, wenn dir einer aggressiv gegenübertritt, dann kannst du zurück aggressiv sein. Das funktioniert bei dem zu Tode flauschen irgendwie nicht. Ja. Also da fehlt so der Standard Automatismus irgendwie an Reaktionen, glaube ich. Ja, damit vielleicht überfordert es manche einfach.
Aber kennen wir das nicht alle von Familientreffen, diesen Versuch, sich gegenseitig tot zu flauschen durch Freundlichkeiten?
Nein.
Ah, du hast aber tolle...
Nein,
du hast
meine
überhaupt
Familie
nicht
ist
zugenommen.
Nicht so.
Nee, meine auch nicht.
bei meinem letzten Familientreffen habe ich immer nur so mich zurückgelehnt auf der Couch und beobachtet, wie sich der anderen alle zerfleischen. Das war ganz entspannt. Irgendwann dachte ich, ich muss dann mal mitmachen und habe dann irgendwie meine Mutter angedisst so mit ihrem Homöopathiefimmel und dann hatten wir so eine halbe Stunde richtig heftige Debatte und danach habe ich mich wieder zurückgelehnt und die anderen wieder sich zerfleischen.
Ich betrink mich da einfach immer, dass es mir egal ist.
Ich sitze eigentlich immer in meinem Zimmer rum. Aber gut. Also.
Das ist deine Familie.
Genau. Hey, jetzt haben wir mal unsere Familienverhältnisse alle mal auf den Tisch gelegt. Genau. ja, aber genau, jetzt ist das Interessante, wie ging es jetzt weiter? Also ich habe ja von meiner Wahrnehmung her anders. Also die Wahrnehmung der meisten Leute ist ja tatsächlich, Pony Wars war halt, als Fefe über Ponys geschrieben hat auf dem Fefes Blog. Aber es gab da ja halt viel, viel früher schon, hat das ja schon gebrodelt. Und das lag unter anderem eben an, so wie ich das mitgekriegt habe, an der SIGINT. Das ist eine Veranstaltung auch vom CCC, die in 2 Wochen in Köln ist. Da sind wir übrigens, nee, du nicht, ne?
Ich bin da nicht.
Ne? Nee, aber ich bin da und Julian ist da und du bist da auch.
Richtig.
Und du hältst da, also...
Also nicht nur ich, Jella, sondern wir als... Genau. Also wir machen ja einen Podcast über My Little Pony und...
Ach schon, das haben wir noch gar nicht geplackt.
Ja, stimmt.
Noch,
Wie heißt
My Little Podcast. Oder so.
My Little Podcast, nee. Ponytime Podcast. Ponytime, ja. Und
worüber erzählt ihr da über die letzte Folge?
Ja, also wir haben jetzt die zweite Staffel ist ja gelaufen und da haben wir immer die kommt dann Samstag, kann man die sich anschauen und
runterladen, anschauen,
kaufen. und
kann man die kaufen?
Im Pirate Bay
mit,
oder
mit einem illegalen amerikanischen Account könnte man sich das auch kaufen.
Ah, okay.
Ist jetzt auch nicht so wichtig.
Ja, okay. Also es kommt noch nicht, ist nicht so auf super.
Gut. Also auch Flauschen kann illegal sein.
Egal. Ja.
Nee. Kein Flausch ist illegal. Das müsste unser...
Richtig,
nee,
genau.
Kein Pony ist illegal.
Raubflauschen quasi.
Raubflauschen.
Gut, okay, also dann habt ihr Raub geflauscht und dann guckt ihr, dann berichtet ihr darüber.
Genau, wir machen dann einfach eine kurze Rezension von der letzten Folge.
Okay.
Und die zweite Staffel ist jetzt aber vorbei und jetzt warten wir letzte Woche die erste Folge, wo wir einfach so über My Little Pony so im Allgemeinen geredet haben. Und dann hatten wir auch das zum Thema, was dann eben mit der SIGINT war und dieser ganze
Shitstorm. Ah, habt ihr also auch schon alles... Ihr habt unsere Themen vorweggenommen.
Ja, ihr wart zu spät.
Unglaublich, ja.
Naja.
Genau, aber erzähl doch mal, also du hast jetzt irgendwie auf der SIGINT auch einen Talk über Ponys?
Ja, also wir wurden als, oder willst du das?
Nein, erzähl ruhig.
Nee, wir sind ja noch an dieser Stelle da, also deswegen, weil sie den Talk macht.
Also wir wurden als Ponytime Podcast, wurden wir angefragt, ob wir dort einen Talk halten
angefragt
wollen.
Sogar.
Ja, wir wurden gefragt, ob wir einen Talk halten wollen über My Little Pony und so diese ganze... Ja, Flauschtrollerei eigentlich, ob sich da so ein bisschen die Internetkultur so ein bisschen verändert. Und haben so ein grobes Konzept abgegeben und wurden dann genommen. Und scheinbar hat das bei vielen, oder nee, nicht bei vielen, bei manchen zu sehr großer Irritation und Abneigung geführt, was mich sehr verwundert hat. Also so... Ponys können anscheinend wirklich sehr bedrohlich und polarisierend sein. Und,
Julia, du bist doch beim CCC.
Ja.
Sag doch mal, was habt ihr gegen Ponys?
Warum hasst ihr uns?
Warum hasst ihr uns?
Nicht uns, Ponys.
Nein, also ich versuche das ja so ein bisschen. Ich habe habe mich dann auch eingemischt in diese Debatte, in internen Diskussionen und mit vielen Leuten geredet und ich versuche das auch so ein bisschen immer noch klar zu kriegen.
Wollen wir ganz kurz sagen, du bist beim CCC genau. Schon ziemlich lange. Wie lange bist du da schon?
Uff, müssten jetzt so 8, 9 Jahre sein, vielleicht auch 10.
Okay, also, gut.
Das ist jetzt, also dieses Jahr ist der 10. Kongress,
auf dem du bist.
Auf dem ich bin, ja. Mein Eindruck ist ja, dass es gar nicht so sehr um Ponys ging, sondern um die Prominenz und auch die generelle Ausrichtung der SIGIN. Und das sind wiederum interne Debatten, die muss man hier jetzt auch nicht ganz so breit ausbreiten.
Doch. Dafür haben wir dich jetzt hier eingeladen.
Ja, gut. Also, letzten Endes geht es um die Frage, was ist die SIGIN? Was ist die SIGIN für den CCC? Ist es eine von vielen Chaos-Veranstaltungen, die es übers Jahr gibt? Da gibt es noch andere. Da gibt es die Rhein-Main-Chaos-Days in Darmstadt und die GPN in Karlsruhe und den Easter-Hack und so weiter.
Genau.
Oder ist es eben die Art Sommerkongress? So. Und wenn es die Art Sommerkongress ist, was für eine Qualität haben die Vorträge und was für Menschen sprechen da und in welchem was für Vorträge kriegen welche Slots und so weiter? Und das ist die eigentliche Debatte dahinter. So, da ging es gar nicht so sehr um Ponys. Gleichzeitig gibt es aber durchaus, scheint es mir Menschen zu geben, die dann speziell noch mit dem Pony-Thema ein Problem haben und das halt als besonderen Aufhänger genommen haben, um dann eben gerade dagegen zu schießen und sich das so als Symbolbild dessen, was in ihren Augen schlecht läuft an dieser SIGINT eben, oder vielleicht auch nicht schlecht läuft, sondern einfach irgendwie Gefahr droht, irgendwie nicht so toll zu laufen oder sowas. Das als Aufhänger zu nehmen.
Aber die SIGINT, also die ist ja vom Konzept her, wurde mir so gesagt, irgendwie halt schon so auch als ein, nicht ein Gegenkongress, aber sozusagen so ein, die Idee von wegen die Themen, die so ein bisschen der Kongress, die beim Kongress ein bisschen ausgeblendet werden, dass die irgendwie auf die SIGINT.
Das würde ja heißen, dass es so eine Art Kongress zweiter Klasse ist. Und das ist ja genau nicht der Punkt, sondern...
Aber nicht von den Vorträgen her, sondern von thematisch her. Also das halt diese, also die SIGINT ist ja schon mehr politisch und gesellschaftlich ausgerichtet,
genau,
oder?
Genau, das ist der Punkt. Die SIGINT ist politisch und gesellschaftlich ausgerichtet. Und die SIGINT zumindest ist das mein Verständnis, auch ein debattenlastigerer Kongress sein. Er hat eben Diskurse im digitalen Zeitalter als Untertitel oder hatte zumindest. Und die Idee dahinter ist eben zu sagen, naja, wir haben auf dem Kongress, das ist irgendwie so das öffentliche Bild des CCC, da ist auch ganz viel Presse da und da möchte man auch ein bisschen so da lädt man auch große Leute ein und hat eben so ein relativ homogenes Bild. Nicht unbedingt nur, aber gibt auch Debatten, aber es sieht halt eben ein bisschen anders aus als auf der SIGINT, wo man sich auch mal ein bisschen kontroverser über Sachen unterhält. So. Und das schon. Ja, die Frage ist halt noch trotzdem, wen lädt man dazu ein? Was für Themenschwerpunkte setzt man? Ist dann... muss man ja jetzt gar nicht bewerten, sind dann Ponys um 20 Uhr abends der richtige Slot, ist es nicht so. Ich finde das nicht falsch, ich finde, man kann darüber, es ist auch ein wunderbares Abendunterhaltungsthema, ich freue mich da auch ein bisschen drauf, also ich denke, das wird ganz lustig. Aber da kann man sich halt auch drüber streiten, ob man nicht um 20 Uhr irgendwie lieber was weiß ich wen einladen will, der dann so den großen Abendvortrag hält oder sowas. Und ich glaube, darum ging es dann so ein bisschen eher.
Ja.
Also du denkst schon, dass dieses Konkurrenzding irgendwie zwischen Kongress in Berlin und SIGINT da ein bisschen dahinter steckt? Weil ich habe, wie gesagt, das auch immer so gesehen, dass da einfach der...
Es ist halt kein Konkurrenzding, sondern eher so die Frage, also die SIGINT wird relativ gut vom CCC unterstützt, vom Bundes-CCC. Da kommen... da gehen finanzielle Mittel hin, genau, da ist irgendwie, das ist halt eine offizielle CCC-Veranstaltung. Es gibt ganz viele kleinere Veranstaltungen, die dann aber eben von den lokalen CCCs veranstaltet werden. Zum Beispiel die GPN in Karlsruhe, wo ich lange Zeit mitgemacht habe und das waren halt so 250, 300 Leute. Oder die Meta Rhein-Main-Chaos, der ist auch so 250, 300 Leute. Aber die SIGINT will halt so 700 bis 1000 Leute sein erstmal, vielleicht auch noch ein bisschen größer irgendwann. Und das ist halt eine offizielle CCC-Veranstaltung, zu der CCC offiziell einlädt und so weiter und so fort. Und das ist nochmal ein großer Unterschied. Das war zeitweise, den habe ich gerade gewunken.
Ja, damit er auch gleich.
Ja, damit er auch weiß, wo wir sitzen.
ganz kurz, weil das interessiert mich jetzt mal gerade. Also die Struktur des CCC. Weil man kriegt das ja von außen nicht so richtig mit. Es gibt halt, also aus meiner Perspektive immer irgendwie hauptsächlich den CCC Berlin. Das sind halt an die Leute, die relativ einfach prominent sozusagen die Sprecher sind.
Das ist deine Berliner Perspektive, die dir immer vorgeworfen wird.
Ja, genau. Ja. Aber das ist eine Perspektive, die mir auch durch die Medien bereitet wird. Also, naja, weil das sind halt irgendwie, keine Ahnung, Rieger, Frank und Konstanze und Fefe und wie auch immer, die Leute sind alle irgendwie in Berlin, oder?
Ja und nein. Also es gibt eigentlich 4 oder 5 große... Also es gibt den Bundes-CCC. Mhm.
Ja. Wer ist denn da drin zum Beispiel? Also ich meine, sind alle drin irgendwie oder so?
Ja, es gibt man muss 2 Anträge stellen, ja, Mitgliedsanträge, wenn man Mitglied im CCC werden will.
Also nein,
du kannst auch im CCC Mitglied werden, wirst dann automatisch im Bundes-CCC Mitglied.
Ah, okay, geht auch.
Das ist etwas komplexer. So, aber letzten Endes sind da erstmal ein paar tausend Leute drin. Mhm. So, dann gibt es verschiedene sogenannte Erfahrkreise. Das sind die Erfahrungsaustauschkreise.
Erfahr ist gut.
Ja. Okay. Die gibt es zum Beispiel, die größten sind irgendwie Berlin, Köln, Karlsruhe, Hamburg,
Darmstadt.
Es gibt da noch einen Haufen andere. So, Hannover gibt es welche. Und dann gibt es irgendwie dann noch Chaos-Treffs. Das ist dann nochmal so eine kleinere Gliederung, die sind noch nicht offiziell vom CCC anerkannt. Ja, da gibt es so einen Prozess, wo du eben einfach beweist, dass du regelmäßig Arbeit in einem Ort machst und auch irgendwie einen Verein hast und da irgendwie in irgendeiner Form das Vertrauen gewonnen hast, um dann als CCC agieren zu dürfen. Das darfst, die Erfahrkreise dürfen eigenständig als CCC agieren. Wir dürfen den Titel CCC, in Karlsruhe darf man den Titel CCC Karlsruhe tragen. Wenn man dann Pressearbeit als CCC Karlsruhe macht, ist das okay. Mhm. So, gerade in den lokalen Medien passiert das ja auch gelegentlich. Und es gibt einen Vorstand und es gibt eben das Presseteam. Dass das Presseteam in Berlin hockt, ist eigentlich mehr
Zufall.
Also beziehungsweise hat sich auch in gewisser Weise natürlich so gefunden, weil man sich dann auch kennt. Und dann
ich habe auch gehört, dass es gibt gar keine offizielle Position des Sprechers irgendwie. Es wird auch nicht gewählt, das ist auch in keiner Satzung beschrieben und so. Genau. Und einfach Leute, die sagen, ja, genau. Hi, da ist eine Kamera, da stelle ich mich mal davor.
Ja, es ist so eine Mischung aus Meritokratie. Also wir machen und deswegen haben wir Recht. Mhm. Und aus natürlich Vertrauen, dass der Vorstand dann auch entsprechend entgegenbringt. Das hilft natürlich nichts zu...
Der Vorstand, den sieht man ja nie, ne? Also der wird einmal im Jahr gewählt.
Nein, alle
und von dem alle 2, okay. Ja. Und dann taucht er dann wieder irgendwie, dann hat man wieder diese Namen mal wieder gelesen und jetzt zum Beispiel wieder einen Namen weniger gelesen, also Andi Müller-Magun ist jetzt nicht mehr dabei. Und aber ansonsten treten die ja nicht auf.
Genau, also der Vorstand hat auch explizit, also es gibt schon immer auch Entscheidungen, die der Vorstand zu treffen hat, zum Beispiel Förderanträge, zum Beispiel Entscheidungen, die irgendwie, also Verwaltungsentscheidungen etc. etc. Aber der Vorstand ist eigentlich auch als gewisses Verwaltungsgremium gedacht. Nicht als inhaltliche Entscheidungsträger oder sonst was, sondern ist eben Verwaltungsgremium. Und ansonsten gilt im Club größtenteils, wer Macht hat, Recht.
Ja, also, ja.
Mit Abstrichen natürlich, wenn ich irgendwie was schlecht mache, so, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass ich nicht Recht habe. Wenn ich mich jetzt als jemand, der überhaupt keine Erfahrung hat und nicht schreiben kann, sage, ich mache eine Pressemitteilung, dann kann es halt durchaus sein, dass die niemand auf ccc.de stellt und rausschickt, so, weil die halt schlecht ist. Kann immer sein, aber wenn ich halt, also diese 51 Hacker gegen die Tatort-Autoren-Nummer kam halt eben auch nicht aus Berlin, habe ich mir sagen lassen, sondern von anderen Leuten und die haben sich halt zusammengesetzt und dieses Ding gemacht und dann eben der Pressecrew irgendwie vorgestellt und hat man da noch ein bisschen drüber diskutiert und das dann eben online gestellt und gesagt, hier, das ist eine coole Idee.
Gut, jetzt habe ich jetzt aber die Auffassung oder kommt mir das so vor, als ob das schon unterschiedliche Leute sind, die jetzt den Kongress machen und die Leute, die, also rein organisatorisch und die SIGINT machen. Ja. Und die auch eine unterschiedliche Wahrnehmung und unterschiedliche, ja, auch einen unterschiedlichen Diskurs wahren wollen. Ja? Und das ist ja vielleicht dann auch dieser Reibungspunkt, oder? Ist das, ich war jetzt, ich meine, der SIGINT ist in Köln, ist das dann eher der CCC Köln, der dann da...
Genau, das ist der CCC Köln. Ich kann beim besten Willen, von dem Wissen, was ich hätte, hätte ich nicht vertrauensvoll mit Menschen gesprochen, deren Vertrauen ich jetzt nicht brechen möchte, könnte ich dir auch beim besten Willen nicht sagen, wo genau...
Brauchst du keinen Namen nennen?
Nee, das ist aber auch trotzdem komplizierter, glaube ich. Also ich möchte einfach Leuten nicht auf die Füße treten.
Ist das denn so, dass wir da den Ausdruck von irgendwelchen Machtkämpfen, in Anführungsstrichen, erleben? Also dass das sozusagen, dass es darum geht...
Nee, also das wäre übertrieben. Ich glaube eher, dass es halt eben so eine Frage von wer wurde wann wie eingebunden ist. Ja, dass da halt irgendwann ein Programm stand und gewisse Leute sich irgendwie das Gefühl hatten zumindest, nicht richtig gefragt worden zu sein. Andererseits, ne, das ist dann auch immer so ein Streitthema, ja, aber wir haben doch gesagt, ne? Deswegen, das ist durchaus eine Möglichkeit. Es gibt halt verschiedene Ansprüche auch an das,
was Siegen sein soll. Aber hier wird eine Diskussion darüber, jetzt im Endeffekt, woran es sich aufhängt, über ein Panel auf einer Konferenz, wird zu einem öffentlichen Grabenkampf
Ich weiß gar nicht, war das so öffentlich?
Naja, also als...
Es war so sehr Filterbubble-orientiert, glaube ich.
Ja, also ich sag mal so, ich hab ja tatsächlich...
Also ich als jemand, der normalerweise nicht so drin stecke, hab eigentlich jedes Detail, das ich wissen oder nicht wissen wollte, mitbekommen.
Ja, okay.
Also
mir fällt es immer schwer, das überhaupt irgendwie einzuordnen, wie sehr das wirklich präsent ist irgendwie bei anderen Leuten, weil ich bin halt in dieser Filterbubble schon sehr drin.
Und ich habe halt mit allen Beteiligten gejabbert und telefoniert, also ich...
Das brauchte ich gar nicht.
Also du brauchst jetzt auch gar nicht irgendwie deswegen, jetzt so viel durch dich um Kopf und Kragen zu reden, dann sage ich jetzt einfach mal so, wie ich das mitgekriegt habe, ja, und dann kannst du ja vielleicht auch Zustimmung nehmen oder nicht.
Ja.
Und zwar gab es im Vorfeld auch schon eine geleakte Mail, wo aus der Mailingliste oder so, wo dann halt tatsächlich diese sich darüber aufgeregt hat, was da für Leute reden und der Pony Talk. Ne? Also mir kam das so vor, als ob in dieser Mail vor allem sich etwas ausdrückt, was so ein, ich sag mal so ein kulturelles Unwohlsein angeht. Mhm. In Form von, hey, ist das noch CCC? Mhm. Ist das irgendwie, können wir uns damit identifizieren mit Flausch und etc.? Können wir, und außerdem natürlich, man muss dazu sagen, es sind halt auch ziemlich viele Leute, die in vielen Teilen des Kreises, im CCC-Kreis auch sehr, sehr kontrovers gesehen werden. Unter anderem ich, die dort halt einen Talk haben. Plom, Christian Heller, der Erfinder der Post-Privacy, hat dort 3 Talks, allerdings keinen über Post-Privacy. Tante, der momentan so derjenige ist, der hauptsächlich die Spackeria befüllt, hat dort auch einen Talk und. Das heißt also, das ist so eine Sache. Und ich glaube, was ich grundsätzlich glaube, ist halt tatsächlich, ich meine, wir haben wahrscheinlich alle das Stephen Levy Buch über Hackers gelesen und über First Generation, Second Generation Hackers und so weiter und so fort und halt den Kulturwandel, den das durchgemacht hat. Und das ist jetzt meine Hypothese ist, es gibt gerade wieder eine neue Hacker-Generation und einen Kulturwandel und 2 Kräfte, die sich im CCC dort auch an diesem Wandel...
Ich glaube, das kann man schon unterschreiben. Es gibt halt letzten Endes... Es geht ja nicht nur um Privatsphäre, sondern generell um die Frage, inwieweit umarmt man oder guckt man skeptisch in die Zukunft. Es gibt auch den Bedarf von manchen Menschen. Es gibt das Gefühl bei einigen Leuten, dass der CCC eben ein bisschen starr geworden ist. Drücken andere Leute auch dramatischer aus, dass der CCC auch ein Stück weit staatstragend geworden ist. Ich hab ja irgendwie letztens mal einen Blog-Eintrag geschrieben, es ist so ein generelles Phänomen, dass uns so die positive Utopie fehlt, wo wir eigentlich hinwollen, dass wir da ganz dringend mal uns hinsetzen müssen und sagen müssen, was wollen wir, wie wollen wir eigentlich leben, und zwar nicht nur Rückzugsgefechte führen permanent, nicht nur irgendwie Verteidigungskämpfe führen die ganze Zeit, sondern zu sagen, hier, ich kann mir vorstellen, so ist die Gesellschaft, die ich in 10 Jahren haben möchte, in 20 Jahren haben möchte. Dazu gehört natürlich auch in gewisser Weise zu sagen, ich möchte frei von Überwachung und Repression sein, ich möchte mich frei meine Meinung frei äußern können und so weiter. Da gehören aber auch noch ganz andere Sachen dazu. Ich glaube, da ist auch in gewisser Weise so der Wunsch danach, dass eben auch breit diskutiert wird einfach darüber, was ist unsere Utopie, wo wollen wir hin als Club, woran glauben wir, und die Utopie an sich, die für die der CCC mal gestanden hat, ist halt eben leider auch hat sich halt auch mit der Zeit ist halt eben nicht mehr zeitgemäß, auch wenn es Grundfeste da gibt, ja, die durchaus zeitgemäß sind, aber ganz viele Sachen sind halt eben einfach 15 Jahre alt.
Naja, 20. Was so ein bisschen mein Eindruck ist, dass so die wir Nerds, also das ja, nehme ich mich ja durchaus nicht aus, ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so ein CCC-spezifisches Problem, ist jetzt aber vielleicht mehr so ein Problem von, dass das so, so generell dieses Nerdtum, dass über 10 Jahre lang konnte man, oder die ganze Zeit konnte man sagen, wo wir sind, ist die Zukunft. Also das war, wir hatten von allen belächelt worden, hatten wir schon irgendwelche Smartphones und bla und weiß der Teufel was. Und plötzlich ist so dieser Moment erreicht, wo das ist plötzlich die Gegenwart und jeder Nerd denkt sich, ah, und jetzt läuft alles so, wie ich mir das vorstelle, aber dann entwickelt es sich weiter und plötzlich sind die alle, haben sich, rennen in eine ganz andere Richtung.
Sind sie alle in Facebook.
Und plötzlich, und plötzlich rennen sie in eine ganz andere Richtung weiter, als man sich das vorgestellt haben und setzen nicht ihre eigenen Server auf und kompilieren ihr Linux, sondern haben iOS-Geräte und machen darauf Facebook. Und dass das dann auch wieder nicht gefällt und das ist ja dann ist die Zukunftsvision plötzlich flöten und plötzlich wirkt das, was vor 2 Jahren noch eine Zukunftsvision war, ist plötzlich total rückwärtsgewandt und rückschrittlich.
Es ist halt ein ganz schmaler Grat zwischen so einer Technoromantik und so einem totalen Umarmen der Zukunft,
ja.
die ich auch in Amerika zum Beispiel ganz, ganz krass erlebt habe. Ja, kurzer Einwurf, was ich gestern jemandem erzählt, ist mir klar geworden, als ich in San Francisco stand und in San Francisco gibt es einen Funkturm, der ist irgendwie ziemlich bekannt und der steht auch schon ein paar Jahre und der wird so auch als eines der Wahrzeichen San Franciscos gesehen. Und ich stand da mit Annalee Newitz, die irgendwie dieses io9.com macht. Wir standen so auf dem Balkon, sie meinte, ja, das ist so das Wahrzeichen San Franciscos. Isn't it beautiful? Und am nächsten Tag habe ich nochmal jemanden getroffen, der meinte auch so, ja, guck mal, dieser Turm. Isn't it beautiful?
Ja? Das ist einfach nur ein sehr hässlicher...
Das ist ein sehr hässlicher
Sendemast,
so. Aber da herrscht einfach gerade unter Hackern so eine gewisse Romantik, die in diesem technischen Ding steckt und so ein gewisses, was kann ich damit machen, wie kann ich darauf eingehen, wie kann ich es umarmen, Ding und weniger dieser Skeptizismus, den uns innewohnt. Und wir müssen
nicht 4 Bürgerinitiativen gegen genau diesen Sendemast.
Genau, nicht 4 Bürgerinitiativen gegen den Sendemast. gleichzeitig gibt es natürlich auch Gefahren. Ja? Also vielleicht nicht in Sendemasten, aber natürlich gibt es auch immer...
Doch, Elektrosmog.
Zum Beispiel. gleichzeitig gibt es alle möglichen Dinge an moderner Technologie, wo ich auch skeptisch sein muss, wo ich auch schauen möchte, finde ich das gut? Ja? Finde ich das, möchte ich das uneingeschränkt nutzen? Oder kann es mir nicht in irgendeiner Form zum Nachteil gereichen oder der gesamten Gesellschaft zum Nachteil gereichen? Und diesen schmalen Grat immer richtig zu gehen, ist halt nicht so einfach.
Natürlich.
Und diesen schmalen Grat gehen halt auch manche Leute auf der einen oder eben auf der anderen Seite ein bisschen stärker. Und da finden dann eben aber auch so die Debatten statt.
Und das ist halt diese 23 und 42 Nerds halt, ne? Die Typologie, die da sozusagen...
Die du dir irgendwann mal ausgedacht hast.
Die ich mir ausgedacht habe, die absolut zutreffend ist.
Ah, okay. Und 100%ig die Welt beschreibt.
Und 100%ig, zumindest die Nerdwelt beschreibt. Und ich sehe das halt so. Also das heißt irgendwie, dass ich habe auch das Gefühl, die letzten Jahre waren vor allem sehr, sehr 23 Nerds geprägt. Also tatsächlich dieses eher, wir schotten uns ab, wir sind halt irgendwie so ein bisschen die hermetischen Hacker, wir sind die Aluhüte, die sich nicht in ihre Karten schauen lassen und der CCC so ein bisschen nach außen hin so repräsentiert wurde. Und dass halt tatsächlich jetzt diese neue Generation jetzt wieder, also dieser Kulturwandel, von dem wir sprechen, dass der dann eher so halt einen auf, hey, lasst uns die Weltformel finden, hey, lasst uns irgendwie gucken, neue Utopien finden, neue Umgangsformen, auch ein ganz anderes, ich meine, ich finde zum Beispiel, also ich finde, prototypisch finde ich übrigens Herrn Urbach da so relativ, der halt auch mit dieser Telekomix-Gruppe ja erstmal so, also finde ich schon irgendwie einen ganz anderen hackerkulturellen Ansatz fährt, in Form von hey, klar, wir sind, wir tun unseren Kram und wir reden auch gerne darüber und wir umarmen die Öffentlichkeit und wir stellen uns auch hin als Menschen und stellen uns verletzlich dar und halt so etwas, was eigentlich so in dieser bisherigen Hackerkultur fand ich jetzt irgendwie, was man eigentlich nicht so gesehen hat. Ja?
Ich finde halt, also mein Eindruck ist, dass die letzten Jahre einfach geprägt waren von einem ziemlich krassen Schock. So, und dieser Schock kam bestimmt auch irgendwo so mit dem 11. September und diesen Nachwehen. und diesen ganzen krassen Debatten und Gesetzen, die da so nachkamen. Ja, Bundestrojaner, Vorratsdatenspeicherung, dann auch gewisserweise Hackerparagraf, Zensursula, etc. etc., die nicht unbedingt related waren, aber es kam halt in den Noughties, wie man so schon sagt, in den Nullerjahren, kam halt so ein ganzer Schwung richtig krasser Gesetze und Debatten auf uns zu. Und jetzt kommen wir aber in so eine Phase, wo es immer noch die Debatten gibt, aber eigentlich ist jedes Thema schon mal durchgekaut. So, wir müssen, da gibt's immer noch, die Vorratsdatenspeicherung ist immer noch nicht pro oder contra entschieden. Es gibt sicher, wird sicher noch mal irgendwann so ein Internetzensuraufwasch geben. Es wird sicher irgendwie die Urheberrechtsdebatte wird sicher noch mal kommen. Die kommen alle noch mal wieder.
Die Urheberrechtsdebatte ist ja gerade
ja,
voll da. Die Urheberrechtsdebatte, falls du es nicht mitbekommen hast.
Nee, Moment, die ja. Urheberrechtsdebatte.
Die muss mal, wir müssen reden hören.
Die Urheberrechtsdebatte ist gerade aber auf einem anderen Level, als sie war, als der zweite Korb mit neuen Gesetzen beschlossen wurde. Ja. Und es tatsächlich um Einschränkungen der Internetfreiheit ging. So. Momentan debattieren wir relativ offen über, was soll Kultur in der Zukunft sein. Und das ist ein anderes Ding als ein Gesetz, der Gesetzesentwurf. Wir haben so zwischen 2003, das war meine erste Warnung, Softwarepatente, und 2009, 10 irgendwie, haben wir uns permanent gegen Gesetzesentwürfe gewehrt.
Ja, ja.
Vom Verfassungsgericht, auf der Straße, in Debatten, überall. So. Und die kommen jetzt auch noch wieder und die sind auch immer noch da, aber wir sind inzwischen halt 2 Jahre weiter.
Wir haben eine wirklich breite Debatte, wirklich gesellschaftlich. Ich meine, jetzt haben wir Talkshows, in denen über Urheberrecht geredet wird. Ne? Also
ja. Und zwar jetzt nicht auf Dreisat, sondern
auf Sat.1.
Auf Sat.1, also... Ja.
Sag mal, ich bin ein bisschen nervös, weil eigentlich wollte um 12 ja der Ole Reismann kommen. Also könnt ihr da ein bisschen, bin immer mit dem Rücken hier, also wenn,
ich seh,
dass er den hier ranwinkt
ich
irgendwie.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich weiß nicht, wie Ole Reismann aussieht, insofern wirklich einfach alle ran, die kommen.
Ja,
okay, gut.
Richtig.
Gut. Okay. Einfach alle. Kommt alle her, tanzt alle mit, redet alle mit.
Du meinst jetzt dadurch, dass diese Debatten eigentlich alle schon mal so grundlegend diskutiert wurden, dass das so das erste Mal wieder eine Möglichkeit ist, um Luft zu holen und vielleicht in andere Richtungen zu denken.
Ich glaube, wir sind einfach...
Hinten werden gerade die Grimassen-Wars ausgetragen.
Bitte?
Ich glaube, wir...
Grimassen hinter meinem Rücken, das finde ich aber nicht gut hier. Kinder.
Wir werden, glaube ich, mit virtuellen Wattebäuschen beworfen. Weil echte Wattebäusche wären zu hart.
Zum Glück sehe ich das nicht.
Ich glaube, vielen Nerds geht es wie mir so. Da ist so ein gewisses hyperaktives Moment. Und man hat es halt mal diskutiert und das ist irgendwie auch durch und das ist uninteressant. So, dann gibt es die Leute, die hartnäckig da bleiben, da ist Ole Reismann. Und ja. Da gibt es Leute, die wirklich hartnäckig dranbleiben und die immer noch weiter kämpfen. Und es gibt immer noch Leute, die den AK-Vorratsdatenspeicherung total vorantreiben. Und es gibt halt ganz viele Leute, die haben seit 3 Jahren sich einfach nicht mehr mit Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Und Für die ist es jetzt so ein Thema, wo man mal sowas mitkriegt, aber da wird dann nicht mehr hart dran gearbeitet. So. Und das Interesse hat halt einfach abgeflaut. Und jetzt gibt es aber diese Leute, die sich einfach neuen Sachen zuwenden und neuen Interessensgebieten und sich umschauen. Mhm. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass momentan einfach so richtig hart, also ja, es wird immer noch über Vorratsdatenspeicherung geredet und es geht auch konkret darum, ob Frau Leuthauser-Schnarrenberger zurücktritt oder nicht und sowas, aber es ist halt nicht mehr so präsent in dem Sinne, dass es irgendwie was Neues wäre, wo man noch irgendjemanden pro oder contra überzeugen könnte, als es noch vor 4-5 Jahren war. So, die Debatte ist ja irgendwo gelaufen. So, und dann gibt's, und jetzt muss halt gewartet werden, was passiert und man muss da noch dranbleiben und muss vielleicht nochmal auf die Straße gehen oder keine Ahnung.
Also du meinst, alles wurde eigentlich schon mal gesagt?
Ja, so ein bisschen. Mhm. Es gibt ja irgendwie nichts mehr Neues. Dann kommt irgendwann mal wieder irgend so ein Mensch, der polizeinah ist und sagt, wir müssen jetzt aber und Menschen sterben und dann verschwindet er auch wieder und das hat sich halt alles schon mal wiederholt.
Und was hat das jetzt mit Pony Wars zu tun?
Das frage ich mich gerade auch.
Wir sind einfach abgeschweift. Wir sind ja zu der Frage gekommen, wo ist der Was treibt den CCC um und warum gibt es gerade diesen Aufbruch, diese Aufbruchsstimmung von den einen und diese vorgeworfene Rückwärtsgewandtheit der anderen?
Kleiner Einwurf, wir müssen bald austauschen, weil Ole hat tatsächlich nur eine Stunde Zeit von jetzt an. Und deswegen würde ich jetzt sagen, kommen wir mal ein bisschen zum Schluss mit dem Thema. Wer wird den Pony War gewinnen? Das ist jetzt die Frage. Einmal die Runde.
Ponys, selbstverständlich. Die Ponys und Flausch.
Genau, natürlich. Ponys und Flausch.
Ja.
Ich glaube auch.
Okay.
Gut, dann Flausch forever und...
Genau. Ja, und dann vielleicht nochmal einmal pluggen. Ich und Julian, wir machen zusammen tatsächlich auf der SIG & ein Talk. Ja. Und zwar, da geht es um Eigentum. Da wollten wir eigentlich ja noch ganz gerne auch nochmal drüber reden.
Können wir ja nach Ole nochmal machen.
Stimmt, dann können wir vielleicht nach Ole nochmal. Genau, können wir mal gucken, wie wir da noch drauf sind und so. Genau. Gerne. Und dann würde ich jetzt tatsächlich auch den Herrn Zeitweise, den Marcel...
Vielen Dank euch beiden.
Ja, an dieser Stelle noch. War mir ein Vergnügen.
Michi ist da bitte? Gerne mal... So, warte mal kurz.
Hast du mich rausgenommen?
Ach, ich hab dich rausgenommen. Jetzt habe ich vergessen, welche Nummer du warst. Ich
mach einen fliegenden Wechsel mit Ole.
Sehr gut.
So, bitte.
Ich danke euch übrigens sehr herzlich, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mitten auf der Republika uns hier und so.
Eine Service-Durchsage. Kann jemand uns eine Mate bitte vorbeibringen? Mate bitte.
Achso, ja klar.
Guten Tag.
So, wir haben jetzt hier...
1, 2, 1, 2. Wo ist das Bier?
Ja. Langsam.
Morgens,
Max, wir müssen reden. Du sagst jetzt nein, dann sag ich doch. Dann sagst du nein, dann sag ich doch.
Und dann haben wir... du hast unser Konzept durchschaut.
Ja, der Republika ist ja auch ein bisschen Meta, da darf man sowas erklären.
Ja, heute können wir keine Facebook-Seiten löschen, weil wir haben ja eh kein Netz. Insofern ist das alles...
Das Schlimme ist ja, dass ich das überhaupt nicht mitgekriegt hätte.
Was mit der Facebook-Seite?
Ja.
Bist du auf Facebook? Doch, nee.
So wie ich halt, weiß ich nicht.
Also
bin ich bei der Post, weil ich einen Briefkasten habe.
Bist du eigentlich bei der Post? Bist
ja, so bin ich bei Facebook.
Gut, also wir machen jetzt kurz nochmal eine Vorstellungsrunde. Wir haben hier Ole Reismann, der bei Spiegel Online Netzwelt schreibt.
Hallo. Kann man nicht vernünftig hören?
Hallo. Ich höre mich fantastisch.
Genau. Kannst du noch mal das Mikro noch ein bisschen?
Ja. Ich habe jetzt schon heiße Ohren von meinem Vorgänger hier.
Das ist die
Vorgewärmte.
Nerdwärme.
Die Nerd. Oh, jetzt hast du den Satz eingebaut.
Das ist die Nerdwärme auf die Ohren.
Okay.
Und dann haben wir Marcel. Nein, das ist
fest, was
ich
versuche. Ja.
Marcel André Casasolar Merkle.
Ja, so ungefähr.
Genau, Zeitweise. Sag doch mal.
Zeitweise.
Ja, @zeitweise, genau. Und du bist @Oler.
Genau.
Ne? Genau.
@Oler.
Mit ER hinten. Genau. Oh. Ole Reismann. Gut, dann haben wir euch jetzt, du bist Pirat, muss man dazu sagen.
Ich bin kein Pirat, muss man auch dazu sagen.
Genau.
Das muss
wir
man
haben dich eingeladen, weil du auch überhaupt nicht ein Amt hast. Und deswegen bist du noch kein Politiker. Wir haben auch nochmal die Julia eingeladen, kurz bevor sie Politikerin wurde.
Also ich bin ja der Meinung, dass das wichtigste Amt ist bei den Piraten.
Du bist Basispirat sozusagen, ja. Aber nein, das hat den Vorteil, als Basispirat kann man ja tatsächlich noch reden, ohne dass Spiegel Online das in einen Shitstorm verwandelt.
Mal sehen.
Warten,
ja. Ein Handy dabei, insofern, das kann alles noch werden.
Ja, ich habe gestern lange mit Martin Delius geredet. Der hat ja diese wunderbaren Vergleich seiner Partei, also der Piratenpartei, mit der NSDAP gebracht und dann hat der Spiegel das aufgegriffen und dann gab es ja eine riesengroße Lawine.
Ja.
Und ich finde dieses Ereignis unglaublich witzig, weil diese Aussage, die er da getan hat, die kann man drehen und wenden und auf den Kopf stellen und man wird halt nichts Anstößiges daran finden. Ne? Und das ist eigentlich auch ist eine Nullaussage. Das ist halt irgendwie, ja, das Wachstum der NPD, nicht der NPD, der NSDAP.
Entschuldige mal, also als Null.
Ich behaupte, sie ist nicht mal richtig.
Wahrscheinlich ist sie nicht mal richtig.
Aber es ist auch keine Nullaussage. Ne? Also man kann sich schon überlegen, was man zu Vergleichen heranzieht und ob das irgendwie
angebracht ist. Ja. Und natürlich kann er das machen und von mir aus ist es, ne, wenn es sogar faktisch falsch ist, umso schlimmer, aber es ist einfach geschmacklos. Ja, muss man sich überlegen. Das ist so Sarrazin-Style. Ne? Man kann das machen, man kann so auftreten.
Nö, Sarrazin hat ja konkret Leute vor den Kopf gestoßen und das hat ja nicht gemacht, außer die NPD vielleicht, also die NSDAP vielleicht, aber.
Also die Frage ist, warum machst du einen Vergleich? Also das ist ja nicht zufällig. Das ist wie, wenn du ein Gedicht schreibst über Iran. Ich will eigentlich nicht über Gras reden.
Lass das.
Aber was gesagt werden muss.
Ja, weil da steht halt mehr drin, als
drin steht. Ein paar Leute runterpegeln.
Wörtlich drin steht.
Ich rauskriege, welche Nummer die hat.
Genau, das Ungesagte.
Darüber hat er gar nicht nachgedacht, als er diesen Satz gesagt hat. Insofern kann man natürlich nicht sagen, er wollte damit irgendwas ausdrücken, was...
Man kann es aber erwarten von Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen und so eine öffentliche Rolle auch bekleiden.
Okay, also ohne jetzt was... Ihr seid schon der Meinung, dass dass es schon Strunzdoofheit war und nicht irgendwie Kalkül, sondern es war schon irgendwie so, ich habe hier mal so festgestellt, Mensch, seit der NSDAP und seit dem Holocaust haben sich die Leute nicht mehr so begeistert für irgendwas und so gestrahlt. Oder seit Fukushima haben die Leute nicht mehr so gestrahlt, wenn sie uns gesehen haben. Oder also das war einfach wirklich Dummheit. Das war nicht irgendwie politisches Kalkül oder so. Das ist eine
Frage natürlich, die man jetzt an Hendelius stellen müsste.
Naja, ich habe sie gestern an ihn gestellt und er meinte einfach, es war Blackout.
Genau, was man nachher mitbekommen hat, ist, er hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt, Mann, ich habe nicht aufgepasst, das war echt scheiße und hat ja auch Konsequenzen daraus gezogen. Nee, was dann wieder herum, kann man dann auch beurteilen, muss das dann sein, muss man dann so weit gehen? Auf der anderen Seite ist es ja dann auch wiederum, da steckt ja mehr drin, als er dann gesagt hat. Es ist ein deutliches Signal in die Partei rein. Ne? Sogar wenn ich jetzt hier als Funktionsträger mich irgendwie vergaloppiere mit einem dämlichen Vergleich, sogar ich mache jetzt hier klare Kante und das ist einfach das starke Signal in die Partei
rein. Wir machen
hier keine Fehler mehr. Ja. Finde ich ganz angenehm eigentlich.
Ich glaube, wenn Wulff damals sofort zurückgetreten wäre oder es angeboten hätte, dann wäre er auch zu einer Lichtgestalt geworden, eher als einfach aus dem Amt gejagt zu werden.
Ja, das war auf jeden Fall sehr erbärmlich.
Also seit Margot Kessmann gibt's ja dieses Rollenmodell des
Büßers.
Naja, das Verantwortung übernehmen. Das kennt man ja sonst.
Wobei ich die auch nicht leiden kann, aber gut.
Ja, aber darum geht's gar nicht. Kannst du nicht trennen zwischen Person und dem, was sie da getan hat.
So wie Malte das dann versucht hat mit Julia Schramm, wo er geschrieben hat jetzt irgendwie...
sie macht lauter tolle Sachen, aber ich kann sie nicht leiden.
Oder? Nein. Wo er geschrieben hat, warum er so die ganze Zeit angegangen wird, dass er so gegen Julia Schramm schreibt, wo er doch... niemand würde ihm zum Beispiel vorwerfen, warum er denn jetzt, was er denn gegen Guido Westerwelle hätte, ja? Weil gegen Guido Westerwelle kann man auch anschreiben, aber er wird halt eben als öffentliche Person gesehen und diese öffentliche Person ist halt absolut kritisierbar und
dieses Machtgefälle ist aber unglaublich wichtig. Also es ist unglaublich wichtig, da nochmal zu unterscheiden zwischen der Person und sozusagen der Person in dieser Öffentlichkeit. Und da beginnt ja jetzt gerade der Transformationsprozess bei den Piraten, deswegen ist es auch ganz interessant. Ich glaube, wir können auch nicht mehr mit der gleichen Rotzigkeit kritisieren wie 2009 und mit der gleichen Aggressivität, weil es steht einem nicht mehr zu, wenn du dann 11% in den Umfragen hast.
Ja, das stimmt.
Sondern
ja.
Dann gewinnst du selber Macht und dann musst du auch verantwortungsvoller damit umgehen, als wenn du der kleine David bist, der halt gegen Goliath schießt.
Ja, das stimmt. Also wir haben euch ja vor allem eingeladen, weil ihr beide auf dem Parteitag wart.
Wir waren im schönen Neumünster.
Im schönen Neumünster.
Ja, der einzige Ort, wo das Wetter schlecht war in Deutschland.
Ja. Und immer schlecht ist in Deutschland wahrscheinlich auch.
Ja, es ist ja schön geworden, als wir gefahren sind.
Julia Seliger wollte da ja zelten, hat sie, glaube ich, aber nicht gemacht.
Ich habe sie nicht gesehen.
Hm. Aber ihr habt euch auch nicht gesehen, oder? Nee, ne?
Ich habe Julia Seliger gesehen.
Ah, okay.
Dann. Ich habe Julia Seliger in Bingen gesehen.
Aber die andere Julia nochmal, ich finde das interessant, weil wir hatten ja Julia als Gast, kurz nachdem Malte sie zusammengefaltet hat in dem Podcast davor. Und jedenfalls... ich fand das wirklich erstaunlich, was diese... Person, die noch gar kein Amt irgendwie jemals inne gehabt hat in der Politik, im Vorfeld des Parteitages mit einer Kampagne, also das war wirklich eine Kampagne, überzogen wurde. Also Aufmacher FAZ-Feuilleton, ne, über sie.
Ich verstehe, wie dieser Eindruck Nee, ich verstehe nicht mal, wie der Eindruck entstehen kann, dass es eine Kampagne gäbe. Kampagne impliziert ja immer so, da sind Leute, die überlegen sich, ja geil, da kommt jetzt ein Parteitag, ne, da machen wir jetzt mal konzertiertes Vorgehen und schreiben mal jemanden runter. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Medien in Deutschland 2012 so funktionieren.
Hast du nicht das Gefühl? Also das war ein Artikel, um Julia zu verhindern. Also das war relativ offensichtlich.
Nein, das würde ich auch nicht so sagen. Also Entschuldigung, große Qualitätszeitungen, die nehmen sich nicht vor, wir verhindern jetzt, dass die und die kandidiert. Entschuldigung, das ist in Richtung Kampagne, Verschwörung, so funktioniert es tatsächlich nicht. Man macht eine schöne Geschichte und wenn sich dann Frau Schramm hier in den Podcast begibt und sich dann innerhalb von 3 Stunden um Kopf und Kragen redet und nicht mal eben irgendwie einen dummen Vergleich anstellt, sondern tatsächlich offenbart, dass sie von Urheberrecht dummerweise keine Ahnung hat, ne, dann kann man so jemanden danach dekonstruieren und kann dann irgendwie ihr Vorhaltung machen, denn auch in dem FAZ-Text kann man nachher natürlich Sachen wiederum kritisieren und auch sagen, ne, irgendwie so hart hätte es dann nicht sein müssen, Punkt kam schon ganz gut rüber, am Ende dann das mit dem Holo, da wieder schwierige
Sachen. Das war jetzt aber, ich meine, so toll wir unseren Podcast selber finden, wir glauben nicht, dass unser Podcast tatsächlich der Anlass für diesen Artikel war. Ich glaube, es war eher der Parteitag.
Der Parteitag ist der zeitliche Anlass. Ne? Wenn man mal was über Julia Schramm machen möchte, die in dieser Partei irgendwie für Erregung und sorgt.
Zufällig Bundesvorstand kandidiert.
Das Problem ist doch, die Medien funktionieren nach Story. Es ist eigentlich, das ist...
Ist doch gut so.
Was ja, sozusagen. Nein, klar.
Es passt doch alle. Aufsteigerpartei, eine junge Frau, die Vorsitzende werden möchte, was definitiv schon mal ganz interessant ist.
Und ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich mal aus meinem Redaktionsalltag berichte. Wir sitzen dann am Wiki und gucken, wer kandidiert denn da? Und dann überlegen wir uns, Freak, haben wir natürlich, ne? Es klingt böser, als es ist. Ne, aber wir haben uns dann Gedanken gemacht, wer hat von diesen Personen ist schon länger in der Partei? Wer ist nicht irgendwie Neupirat 50 und hat irgendwie ganz augenscheinlich ein eigenes Thema, was irgendwie sehr tragisch ist und wo man ahnt, der wird ja in der Partei eher nicht groß. Bei einer gewissen Anzahl anderer Personen haben wir uns überlegt, auch wir, da beschäftigen wir uns näher mit, weil die lange in der Partei sind, die sind irgendwie vernetzt in der Partei, die sammeln über 100 Unterstützerunterschriften, ne? Die machen was in der Partei, die sorgen vielleicht auch innerhalb der Partei für Diskussionen, für Ärger. Da wird dann drüber berichtet. Und der Parteitag ist dann ein Anlass. Klar. Aber da jetzt eine Kampagne zu wittern, nein.
Ja, es geht darum, Geschichten zu erzählen. Wenn du keine Geschichte zu erzählen hast, dann kommt es nicht vor. Und wenn du eine zu erzählen hast, dann kommt es natürlich genau in dem Augenblick. Und Geschichten sollen emotionalisieren. Man kann ja jetzt nicht vorwerfen, dass alles Fiktion ist, was in diesen Artikeln steht. Aber dadurch, dass ich einen Sachverhalt als Geschichte aufbaue, als emotionale, beeinflusse ich natürlich auch. Und insofern verstehe ich, warum du das Wort Kampagne benutzt. Und du sagst, es ist keine Kampagne, weil die Intention keine Kampagne ist. Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Es wirkt natürlich.
Es sind viele Artikel, die zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind.
Aber immer wenn eine Geschichte zu erzählen ist, dann wird die in den Medien erzählt. Das heißt auch, wenn ich Vorlagen für eine Geschichte biete, dann kann ich mir sicher sein, dass da was passieren wird. Mhm. Und wenn es eben keine Geschichte gibt, dann wird nichts erzählt. Schau mal, 2010, 2011 gab es halt zu den Piraten auch keine Geschichte. Was willst du da erzählen?
Und dann bei den Vorstandswahlen, dann mal gucken natürlich auch, was könnte interessant sein. Gibt es da vielleicht eine Kontroverse innerhalb der Partei und dann ist die Idee, Chef und Stellvertreter tauschen ihre Posten und es geht weiter wie bisher? Mäßig interessant. Ne? Haben wir auch geschrieben, haben wir auch genauso berichtet. Aber genauso guckt man dann ja, wo gibt es da Konfliktpunkte, Reibungspunkte, wo findet sich diese Partei?
Also Berichterstattung ist halt nicht Wikipedia. Da geht es nicht darum, die Sachverhalte zu vermitteln.
Das jetzt die Beobachtung, dass es mehrere Artikel gab, die eine ähnliche Stoßrichtung hatten.
Der TAZ-Artikel war ja Gegenteil. Ne? Gegenteil, das war auf jeden Fall sehr viel Wohlwollen.
Weiß ich nicht.
Also schauen wir uns das doch mal an auf dem Parteitag.
Also Journalisten sind ihrer Geschichte verpflichtet.
Es war relativ klar, dass Julia von den 3 Hauptkandidaten, also Bernd, Sebastian und Julia, die geringsten Chancen hat. Aber trotzdem wurde da eben drüber berichtet, weil das am interessantesten war.
Ja, okay. Ja,
und genauso wurde über Herrn Schlömer berichtet. Ne? Genauso macht man die Schlömer-Geschichte. Wie ist das jetzt mit seinem Arbeitgeber? Auch das wieder so ein kleiner Punkt, der vielleicht vorher glaube ich, mit einer Weltvorabmeldung haben die probiert, die Diskussion.
Muss man vielleicht nochmal sagen, das wissen nicht alle, er ist, arbeitet beim Bundesverteidigungsministerium.
Genau, der ist der Referent und soweit ich weiß, koordiniert er die Zusammenarbeit der Bundeswehruniversitäten, von denen es noch zwei gibt in Hamburg und in München und die sollten ja irgendwann, naja, jedenfalls genau.
Aber der
arbeitet da im Bundesverteidigungsministerium und dann wurde so probiert, die Debatte aufzumachen, was passiert denn jetzt, wenn die Piraten sich gegen Auslandseinsätze ein. Und das hat der Herr Schlömer hervorragend gekontert und hat gesagt, natürlich, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, wenn das Parlament das beschließt, dann ist es so und es ist gut, dass das Parlament das beschließen muss. Auf der anderen Seite, wenn die Piraten dann irgendwie anfangen, was zu machen, dann kann er das auch vertreten. Das ist aber auch eine weitere Geschichte, die so oder so ähnlich sehr wahrscheinlich in vielen verschiedenen Medien gestanden hat, weil das einfach das war, was da passiert ist.
Aber über diese Geschichten kannst du dich halt nicht darüber informieren, ob du diesen Kandidaten wählen willst. Das ist eben das Ding, dass du eigentlich ganz andere Kriterien hernimmst und dann stößt es sauer auf, weil du das Gefühl hast, oh, da gibt's eine Beeinflussung, die ist total unsachlich und so. Man darf halt nicht dem Gedanken verfallen, dass ich mich jetzt aus den Medien darüber informieren kann, welchen Kandidaten ich wählen möchte.
Na, reden wir doch mal über den Parteitag.
Genau.
Habt ihr da... Ja, wie fandet ihr das? Also wie war das? Wie war dein Eindruck?
Mach mal erstmal so ein kurzes Bild. Wie viele Leute waren da ungefähr? War das in einer großen Turnhalle? War das?
Das waren die Holzenhalle. Es war ein bisschen entkernter Riesenbau, so wie hier. Hier ist natürlich noch größer in der Station.
Holzenhalle ist ein riesiges Veranstaltungszentrum in Neumünster, wo auch regelmäßig, glaube ich, die NorthCon abgehalten wird. Das ist dann eine der größten Gamescons, die es so gibt. Da kommen dann 3000 Gamer mit ihren Tischen und ihren fetten Maschinen und die passen alle in die Holsteinhalle rein. Holstenhalle, verzeihung. Die passen da alle rein. Und in dieser großen Halle fand der Parteitag statt. Da waren dann viele Tische aufgebaut. Da hätten bestimmt 2500 Piraten Platz gehabt. Oder war für 2000 Piraten aufgebaut, die Platz gehabt hätten. Und man hätte noch erweitern können nach hinten durch. Und zwar sehr viel Platz, sehr tolles Gelände. Da hat so ein Technikteam viel aufgebaut. Sie hatten überall Steckdosen, Internetports auf den Tischen. Das hat alles hervorragend funktioniert. Kam dann aber nicht so für die Piraten. Also genau. War mein Eindruck von zweieinhalbtausend Angekündigten, waren dann nachher vielleicht 1400 da, die dann auch mit abgestimmt haben. Mhm. Und das hat dann schon so ein bisschen, ne, die Presse hatte, NTV war da mit einem Stand und hat live gefilmt, Phoenix hat live gefilmt, es gab eine riesige Phalanx mit Kameras und die Phalanx mit den Kameras war so in der Mitte der Halle. Und dahinter an den Tischen, da wurde es dann schon sehr dünn bis hin zu leer und es war dann schon so ein bisschen, wo sind die jetzt alle? Ne? Also andere Parteien, die buchen dann absichtlich kleinere Räume, damit das dann toller aussieht, wenn sie sich treffen. In dem Fall hatten sie dann irgendwie ein bisschen zu groß geplant, aber abgesehen davon, toller Parteitag. Also, ne, die
Ist natürlich auch ein Ort, der schwer zu erreichen ist, weil er in Schleswig-Holstein dann so weit oben... Das war bei den anderen Parteitagen ein bisschen zentraler.
Warum geht ihr eigentlich immer irgendwo ins Kuhdorf zum Parteitagen?
Da gibt es mehrere Gründe. Also das war jetzt natürlich...
billige große Hallen. Billige große Hallen und die Holzenhallen. Ja, und ein Gigabit Internetanschluss, ja, das findet man auch nicht überall.
Also das sind meistens so Sachzwänge, wo geht's überhaupt? Wo kriegen wir die Masse unter?
Und wenn der letzte Parteitag im Süden war, musste der andere halt wieder im Norden stattfinden, weil sonst sind's wieder...
Daran haben wir uns ja nicht wirklich gehalten in der Vergangenheit. Aber es sollte schon auch überall mal sein. Und natürlich jetzt Schleswig-Holstein-Wahl war irgendwie naheliegend, okay, das dann auch in Schleswig-Holstein zu machen.
Okay.
Und das war auch ganz gut für die Wahlkämpfer, glaube ich, weil die... also NRW war ja noch nicht klar, dass da auch noch gewählt wird. Aber die konnten halt dann einfach vorbeikommen und dann weiter Wahlkampf machen.
Okay.
Ja, da war dann das mit der großen Anreise nicht da.
Also ich, das finde ich auch interessant. Also letztes Jahr hattet ihr wie viele Leute?
Das waren auch so 1500, glaube ich, so. Dann war die Halle voll. Also das war
spitze auf Knopf. Mit anderen Worten, die Piratenpartei ist dann aber ja in der Zeit, ich glaube, verdoppelt oder so. Und das ist dann nicht mitskaliert.
Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also ich habe schon die These, dass es nicht mit skaliert. Also dass du nicht sagen kannst, doppelt so viele Mitglieder, doppelt so viele aktive Mitglieder. Mhm. Vor allem aktiv gibt es unterschiedliche Stufen. Manche sind vor Ort aktiv. Also
aktiv gilt ja bei der Piratenpartei schon den Beitrag zu
anzudeuten. Beitragszahlung anzudeuten. Also genau. Wenn man das mal runterrechnet.
Mache ich vielleicht mal irgendwann.
Wenn man das mal runterrechnet, die tatsächliche Wahlbeteiligung, das ist natürlich desaströs, wenn dann von 26.000 1400 bestimmen, wo es längst geht. Tja, gut.
Ist das denn bei anderen Parteien so wahnsinnig viel besser? Eigentlich auch nicht, oder?
Die haben halt ein Delegierten-System. Du kannst sagen, Wahlbeteiligung 100%, alle sind so dabei.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also in anderen Parteien stimme ich nicht immer über die Delegierten mit ab. Nur weil ich in der Partei drin bin, heißt es nicht, dass ich die Delegierten bestimme.
Also was ich sagen würde, ist, glaube ich, die Piratenpartei ist relativ gut davongekommen nach meinem Dafürhalten, dafür, dass tatsächlich da Stuhlreihen leer waren, nicht so viele da waren. Das hat jetzt nicht so das negative Image bestimmt. Auf der anderen Seite haben viele Journalisten, die da waren, und es waren ja enorm viele da, ich habe Zahlen gehört von 250 bis 300, was dann ja schon fast Einzelbetreuung bedeutet. Und die waren zum Teil auch bei den davorigen Parteitagen und kann sich erinnern, wie das früher war, dass da dann ständig Leute mit Geschäftsordnungsanträgen probiert haben, das alles zu sabotieren. Und dieses Jahr gab es, oder im ersten Parteitag dieses Jahr, gab es eine Veranstaltungsleitung, die das antizipiert hat, sehr professionell agiert hat. Es gab Moderatoren, also die Veranstaltungsleiter, die am Mikrofon waren sehr bestimmt, sehr professionell und haben da ihr Programm durchgezogen, waren höflich, freundlich, was, glaube ich, ganz viel dazu beiträgt, was das so für eine Stimmung auf diesem Parteitag ist, dass sich Leute nicht anschreien oder sowas. Und die haben das dann durchgezogen, was für uns Journalisten, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen frustrierend war. Ein Wahlparteitag, der 2 Tage dauert, ne? Das kennt man aus anderen Parteien nicht, da dauert das ist mal Schnips und wir haben irgendwie jetzt in 10 Minuten den Vorstand mit 99% gewählt. Das ist bei den Piraten anders, das ist spannend. Auf der anderen Seite wünschten sich natürlich gerade alle Inhalte und dann kommt dieser doofe Parteitag und es gibt wieder keine Inhalte. Ist natürlich dann schade, aber...
Ich hatte auch das Gefühl, letztes Mal, als wir Inhalte gemacht haben, haben sie sich Personen gewünscht. Aber
wollen mal beides, glaube ich, das ist der Punkt.
Ja, so. Also ich bin sehr, sehr froh, dass man daran sehen kann, dass man Regeln durch Kultur ersetzen kann. Also dass du nicht alles über Regeln bestimmen musst, sondern einfach, dass sich eine Kultur rausbildet zwischen Menschen, wie man mit gewissen Problemen umgehen kann. Dass du nicht alles planen musst, sondern... Also, die Sache ist,
man könnte ketzerisch sein und sagen, die anderen Parteien haben sich auch überlegt, dieses öffentliche Anschreien und Kandidatengrillen und so, das ist uns alles irgendwie, wir machen mal lieber vorher ein paar Absprachen, damit das nachher auf dem Parteitag nicht vollkommen alles entgleitet. Ne, das ist dann im Extrem zum Hinterzimmer geworden, was vielleicht auch nicht begrüßenswert ist. Auf der anderen Seite, die Piraten lernen irgendwie auch gerade, dass man eben nicht sich einfach mal treffen kann und aufeinander losgeht, sondern dass man da möglicherweise Regeln, Formen braucht zum netten Miteinander. Und aber ne, wiederum...
aber die werden freiwillig eingehalten, das oder über die Peer Pressure. Das finde ich ganz spannend, weil normalerweise, wenn du wechselst von so einem hierarchischen System, wo alles festgelegt ist, auf ein jeder macht, was er mag, da gibt's erstmal das große Chaos.
Das gab's ja auch.
Und genau, das wollte ich gerade sagen, das haben wir gemacht. Aber dann dem ersten zu sagen, okay, das klappt nicht, welches Bild gibt das denn in den Medien und so, sondern das einfach weiter durchzuziehen. Du gewöhnst die Leute daran, dass sie eine Eigenverantwortung haben.
Denkt ihr so? Also denkt ihr jetzt auch so? Ne? Bei anderen Parteien ist ein Parteitag unglaublich inszeniert. Die machen vorher Kameraproben, Lichtproben, das ist eine mediale Inszenierung, die stecken da enorm viel Aufwand, Zeit rein, sind damit Profis vor Ort, die sich genau überlegen, was für Bilder kriegen wir, wer geht wo längs. Denkt ihr mittlerweile auch so?
Naja, unsere Inszenierung, und das zieht sich ja von Anfang an durch, ist, das zu zeigen, was wir wirklich tun. Also wie wir sind und wie unsere Prozesse sind. Wir wollen eben nicht vorspiegeln, dass wir anders wären, als wir es machen.
Aber ihr habt schon
und deswegen ist es natürlich eine Inszenierung, weil so funktioniert halt die Piratenpartei, dass die Leute da einfach hinkommen und dann halt irgendwas machen und dass wir eben dann kein Programm beschließen, sondern dass wir halt Personen wählen und wenn es 2 Tage dauert, dauert es 2 Tage. Man kann das, also es wird ja auch oft so dargestellt, das ist so eine Masche. Aber im Grunde wollen wir eigentlich immer bloß zeigen, wie es gerade abläuft. Wenn sich die Abläufe in der Partei verändern, dann wollen wir die auch neu darstellen, so wie es eben neu ist. Und deswegen eine Inszenierung, die nicht passt zu dem, was wirklich als Prozess passiert.
Was erwartet wird. Was ich irgendwie super spannend finde an den Piraten.
Was erwarten wir?
Also was ich an den Piraten so geil finde, ist nämlich tatsächlich, ich lerne über die Piraten unfassbar viel über Medien. Ne? Das ist zum Beispiel, Sascha Lobo hat dieses YouTube-Video gesendet, per Twitter hat das verschickt und hat dort geschrieben.
Aber welches?
Sage ich gleich, ja. Da war halt, hat er mit den Worten beschrieben, die Piraten haben bereits die Politik verändert, die Massenmedien werden sie nicht verändern. Und dieses Video zeigt eigentlich nichts anderes als Marina Weißband, die so ungefähr wie du jetzt hier so da sitzt, einfach nur so ganz still an so einem Tisch irgendwie und eigentlich gar nichts macht, mit irgendjemandem redet oder so halbdings. Und eine Phalanx von Journalisten mit Kameras und unglaublich vielen Fotoapparaten, die ganze Zeit nur Dauerfeuer auf sie
abdingsen. So, ja,
das ist ein schönes Bild für Sascha's These, aber genau dasselbe Bild kannst du auch sehen von Franz Müntefering, wie er im Oktoberfest zählt.
Ja klar, aber dort kriege ich es nicht mit. Das ist nämlich genau der Punkt. Dort kriege ich es nämlich nicht mit, weil nämlich... der Witz ist halt, dass die Piraten zurückfilmen, ja? Die Piraten filmen, also dass das Problem des Journalismus mit den Piraten ist tatsächlich nicht nur sozusagen, dass sie sich nicht nur so verhalten, wie sozusagen die Medien, die Massenmedien sozusagen ihre Vorgaben haben, sondern dass sie halt auch wieder zurückberichten, ja? Wenn du einen Artikel über einen Piraten schreibst, dann steht dann am nächsten Tag etwas über deinen Artikel im Blog. Wenn du wenn du auf einem Parteitag irgendwie die Marina halt verfotografierst, dann macht jemand ein YouTube Video daraus und dann wirst du plötzlich zur Meldung, ja. Und das heißt also sozusagen, die Piratenpartei ist eigentlich so eine Reflexionsfläche für den Journalismus und wo wir erst so richtig irgendwie auch verstehen, wie Journalismus funktioniert. Delius war auch so ein Beispiel, ja, weil tatsächlich dieses NSDAP-Ding, das war halt einfach ein Automatismus, das war halt ein Trigger, der irgendwie bei den Journalisten halt einen Automatismus in Gang setzt, der völlig egal, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht, oder ob das irgendwie ein Ereignis ist oder nicht. NSDAP, Piratenvergleich, ist ein Automatismus, der zu einer Meldung führt. Und das sind auch solche Sachen, die man dort wirklich gut beobachten konnte. Ja? Also ich finde wirklich, die Piraten sind eigentlich nur dafür da, dass wir das Mediensystem endlich verstehen, oder? Das ist doch eigentlich, das war doch eure Intention, als ihr das gegründet habt.
Ja, das Politiksystem natürlich auch. Also, ein bisschen hat es schon auch von Günter Wallraff. Jetzt nicht, um soziale Missstände aufzudecken, sondern tatsächlich mal so hinter die Kulissen gucken, wie funktioniert denn so eine Fernsehshow? Wie funktioniert denn das? Also das ist ja auch wirklich was wir wissen wollen.
Ja,
also,
das ist ja auch ein gutes Beispiel.
Nerdige, wissen zu wollen, wie sind die Mechanismen? Ja. Und das ist jetzt überhaupt nicht negativ oder positiv besetzt, sondern es ist einfach mal zu verstehen. Also wie wird das gemacht?
Gut, aber dazu muss man keine Partei gründen. Ne? Das ist ein bisschen dann...
Aber nee, das ist nicht das Ziel der Partei.
Schon. Ich finde, wieso? Weil es geht doch.
Aber das ist
Nerd sagen jetzt.
Das ist tatsächlich ganz interessant. Wir waren ja auch ein paar Mal auf SPD-Parteitagen eingeladen und sind da hingefangen und haben dann so, als die dann plötzlich ihre Blogger- und Twitterer-Offensive hatten und uns alle mit ins Boot holen wollten. Und ich fand das schon sehr spannend, da zu sein, gerade auch so diese Messestände, die man ja als Außenstehender eigentlich so überhaupt nicht kennt, die da so massenhaft rumstehen. Und ich habe dann mir erlaubt, da ein Foto von der Sponsorenliste zu machen, einfach weil ich die ganz spannend fand, weil da schon die ganz großen Energieversorger dabei waren. Philip Morris war dabei, also wirklich so ein bisschen so, das sind jetzt hier die offiziellen Sponsoren.
Und, das Buffet war lecker übrigens. Danke an die Sponsoren.
Danke Philip Morris, genau. Und hab davon ein Foto gemacht, hab das getwittert und dann hat Matthias Richel sich so bei mir, na, das war jetzt aber nicht nett. Also hat er sich dann so nicht offensiv beschwert, aber und dieses Zusammenspiel zwischen Journalisten und dieser Inszenierung, die kriegt man ja nun als Außenstehender eigentlich nicht zu sehen. Und insofern
war die sind auch aufeinander eingespielt. Ja,
also, ich verstehe nicht ganz, also wir sind jetzt gerade noch auf dem Parteitag der SPD, wo im Vorfeld, wie bei jeder anderen Partei auch, Stände stehen, wo sich die deutsche Industrie anbietet. Wo kommen jetzt die Journalisten ins Spiel?
Also ich, für meinen Teil, für mich war das eine totale Überraschung, obwohl ich mich jetzt, dass es da diese Stände gibt, in welcher Masse die da sind und so. Und eben auch, es gab so diese ungeschriebenen Regeln. Also
ja, aber dann fragt man wiederum ein SPD-Mitglied, sag mal, wie ist denn das bei euren Parteitagen? Ja, gehe ich mal mir einen neuen Audi angucken. Also es ist ja kein Geheimnis.
Es ist kein Geheimnis.
Nee, aber alle Leute, die es betrifft, wissen es. Nur die Leute da draußen wissen es nicht. Es ist jetzt kein Vorwurf. Es geht jetzt nicht darum.
Weil die Leute da draußen einfach möglicherweise
sich auch nicht dafür interessieren. Klar.
Genau, die gehen nicht zur SPD.
Nee, klar. Ich finde es halt.
Aber trotzdem. Das ist genau das Ding, was mich schon immer genervt hat. Ist, ich schaue mir im Fernsehen einen Bericht an darüber, wie funktioniert Kino, und dann ich merke immer die Soße, wie sie mir schon ins Gesicht sagen als Fernsehzuschauer, dich interessiert es doch eh nicht. Ich kratze mal die Oberfläche. Und das haben wir durchs Internet aufgebrochen. Wenn ich mich dafür interessiere, dann kann ich mich auch da informieren. Und das
passiert. Weil es gibt Max Winde, der dann halt ein Foto davon macht. Ja, es ist ja auch so. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen so. Und worauf Max, glaube ich, hinaus wollte, ist tatsächlich, dass es sozusagen schon ein paar ungeschriebene Regeln, es gibt ein Zusammenspiel von Parteitagen und Medien, die wissen halt...
Das ist eine Choreografie. Alle Beteiligten genau, wissen...
Die Parteitage sind inszeniert für die Medien und die Medien wissen, wofür wo sie ihre Kameras hinzustellen haben und wo eben nicht. Ja.
Du bist was nicht zu den Sponsoren. Also so sehr ich dem folgen möchte... also ein Stück weit stimmt es wahrscheinlich. Es gibt eine Choreografie. Parteitage sind, es ist eingespielt, ist Parteitage laufen seit einiger Zeit in bestimmten Formen ab. Was aber doch hier nicht, denn dann gibt es bestimmte Fernsehbilder, weil jemand gewählt wurde. Das ist halt die News, da wurde einer gewählt. Das heißt ja aber nicht, dass da nicht Journalisten rumlaufen und Sachen in ihren Blog reinschreiben und dann drei Tage später liest du irgendwie die Seite 3 Reportage und da steht genau drin, wer da als Sponsor auf diesem Stand auftaucht. Ne? Also, dass es da ungeschriebene Regeln gibt, würde ich zurückweisen. Ne? Es gibt so Umgangsformen. Aber das heißt nicht, dass es da irgendwelche komischen Tabus gibt. Das
nein, macht Tabus man nicht. Ne? Nicht.
Oder, na, aber es gibt ja auch, also was ist ungeschriebene Regeln? Das hieß ja, es gäbe irgendwelche Verbote oder irgendwelche Absprachen. Nee, natürlich, es gibt eine Absprache. Wir treffen uns nach der Wahl.
Treffen uns
da draußen und machen ein Gruppenfoto. Das war bei der Piratenpartei jetzt genauso. Ja. Ne? Dann kommt der Vorsitzende und macht mal ein Gruppenfoto.
Es gibt einfach Dinge, ja, die haben sich eingespielt.
Ich weiß nicht, ob der Vorsitz auf dem Gruppenfoto drauf war.
Die funktionieren im Laufe der Jahre relativ gut und darum macht man sie auch weiterhin so und man stellt sie auch nicht mehr großartig in Frage und obwohl es vielleicht, also ich fand das zumindest so als Beobachter ganz interessant.
Ja, aber das ist mehr so ein Gefühl gerade. Ne? Da müsste man jetzt mal in so eine Pressedatenbank gehen und mal gucken, mal suchen nach Parteien und Sponsoren. Also gerade in letzter Zeit, als es mit Datenjournalismus losging, das war ja möglicherweise auch jetzt in 2-3 Jahren oder so.
MS Pro geht an MS Pro Pullen und genau. Sagt nichts.
soll er machen. Ja, jetzt, wo das mit dem Datenjournalismus losgegangen ist, auch in Deutschland, dann also auch im Spiegel Online gab es eine hervorragende Grafik, wo man dann einfach sehen kann, welche Firmen mit den Geldströmen wohin gespendet wird und all solche Geschichten. Und genauso wirst du 100 oder mehr super tolle Reportagen von Parteitagen finden, die genau das in Frage stellen, was da passiert. Das funktioniert in Schriftform zugegeben besser als bei einem Fernsehbericht, wo der Redakteur sagt, ne, wir haben gleich Abendnachrichten und haben übrigens, weiß ich nicht, 30 Sekunden für den neuen Parteivorsitzenden. Und dann stellen wir grundsätzlich das System Parteitag an sich in Frage. Das geht natürlich keine Frage. Aber
also was mich gar nicht so interessiert, ist die moralische Frage
dahinter. Ja, das war, darum ging es mir auch
sondern,
wirklich überhaupt nicht.
Wirklich mal reinzugucken. Ich glaube, wir haben in vielen Bereichen so als, oder fast in allen Bereichen, völlig andere Vorstellungen davon, wie Dinge funktionieren, als sie wirklich funktionieren. Also wie funktioniert der Bundestag? Nein, es ist nicht das Plenum, wo dann Politiker sitzen und da Argumente austauschen und dann ein Gesetz da beschließen. Sondern die machen noch ganz viele andere Sachen.
Genau.
Das weiß man aber als normaler Mensch wenig, wenn man sich nicht mal damit beschäftigt hat. Oder wie funktioniert ein Parteitag? Oder meinetwegen, wie wird ein Spielfilm gedreht? Also es ist so eine Scheinwelt, wo man denkt, man weiß Bescheid, wie Prozesse ablaufen, aber sie laufen eigentlich ganz anders ab. Und ich finde es einfach ganz spannend, dass das jetzt mal so auf den Tisch kommt. Das hat jetzt nicht bloß mit den Piraten zu tun, das hat allgemein mit dem Internet zu tun.
Vielleicht ist das auch nur eine Frage unserer Generation. Das ist so, wir fangen uns plötzlich an dafür zu interessieren oder wir interessieren uns schon eine ganze Weile dafür und plötzlich gibt es diese Partei, die, weil sie noch jung ist, diese Prozesse sehr transparent macht und bevor sie auch anfangen wird, möglicherweise sich entweder zu verschließen oder es schafft, diese Transparenz aufzuhalten, kann man diesen kleinen Einblick erhalten. Und vielleicht war das bei den Grünen vor 15 Jahren genau das Gleiche für die vorherige Generation. Insofern finde ich das aber, ich finde das nicht verwerflich, ich finde das nicht schlimm, aber ich fand es trotzdem spannend, es ist aus der anderen Perspektive zu sehen einfach. Das war...
Ja. So, da bin ich wieder.
Ja, wir haben gewartet.
Echt? Ach, wir haben kein Wort gesagt so lange.
Wir haben da gesagt, haben wir geredet.
Wir haben rübergeschaltet.
Also, Puller ist so wie bei Nackte Kanone, ne? Ja.
Was du auf der Geräusch machst.
Ich habe mal eine blöde Frage. Wie kam eigentlich dieser Ein-Themen-Partei-Mythos zustande? Den habe ich nie ganz verstanden. Warum die Piratenpartei so wenig verstanden wird? Oder warum überhaupt Themen? Im Grunde, es geht doch...
Warum überhaupt Themen?
Nein.
Warum Themen?
Nein, aber
warum Inhalte, ja.
Nicht Inhalte, sondern warum einzelne Programmpunkte? Warum einzelne Positionen? Also eine Partei definiert sich doch auch viel mehr über ein gewisses Weltbild, wo dann einzelne Positionen mal wieder beschlossen werden. Klar, es gab damals die große Aufregung darüber, 5 D-Mark für einen Liter Benzin. Ich glaube, da würden sich jetzt alle freuen, wenn die Grünen das beschließen würden. Aber im Grunde geht es doch immer darum, was stellt diese Partei gerade dar? Ich weiß nicht, wie wählt ihr denn? Schaut ihr euch da die einzelnen Programmpunkte an und sagt, okay?
Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, weil tatsächlich mein Interesse zum Beispiel einer Piratenpartei geht halt weit über ein mal gucken, was ich wählen werde hinaus, so ja, weil und deswegen bin ich da total biased, so ne. Ich
glaube halt, eine Partei ist immer mehr als die Summe ihrer Programmpunkte.
Aber dazu bräuchte man ja erstmal Programmpunkte.
Nein, du brauchst erstmal dieses Lebensgefühl. Du brauchst erstmal dieses
Werte. Ja, aber nach 5 Jahren
geht es um Identifizierung, meinst du?
Also wenn man Lebensgefühl möchte, dann...
Dann kann man auch CDU wählen, sagst du, oder?
Dann muss man keine Partei gründen für ein Lebensgefühl.
Nein, das stimmt nicht. Ein Wertemodell, eine Vision davon, wie sehe ich den Menschen und wie ist die Gesellschaft, in der ich leben will.
Aha, da kommt mich jetzt der Gestaltungsanspruch. Und dann möchte ich aber als Wähler möglicherweise, also man ahnt, ne, viele wollen es nicht, aber gehen wir mal vom Idealbild des Wählers aus. Der möchte dann schon ganz gerne wissen, wie konkret verändert jetzt, möchte diese Partei Gesellschaft umbauen und umgestalten.
Ja, und in welche Richtung auch?
Ich bin vollkommen bei dir, wenn du sagst, die Piratenpartei ist keine Einthemenpartei. Ne? Da gibt es in verschlungenen URL-Faden hunderte Seiten Antragspapier und Beta-Versionen von Programmen und bis hin zu ausgearbeiteten Gesetzesentwürfen. Man kann das sicherlich nicht so verengen auf. Auf der anderen Seite sucht man immer noch nach so einer Art Markenkern. Ja, wenn du sagst Lebensgefühl, trifft es vielleicht ganz gut. Bei anderen Parteien, glaube ich, ahnen Wähler eher, in welche Richtung es hingeht und können dann eine Wette auf die Zukunft abschließen. Wenn ich heute die
genau Grünen wähle,
machen die in 3 Jahren das und das. Bei den Piraten fällt es, glaube ich, Berichterstattern noch schwer, diese Wette abzuschließen. Die wissen selber nicht so genau, was passiert. Und wenn das Menschen schwerfällt, die sich mit dieser Partei auseinandersetzen, die auf den Parteitag fahren, die probieren zu fragen und da schon keine Antwort, wie soll es denn der oder ein Idealwähler mitbekommen?
Aber
ne, dass man dann sagt, es geht überhaupt nicht so richtig um die Inhalte, es geht mehr um die Form und um den Prozess.
Nein, es geht um die Inhalte. Also das halte ich genau für einen ganz neuen problematischen Spin, dass jetzt gesagt wird, ja, eigentlich ist die Piratenpartei nur Transparenz und Mitbestimmung und der Rest ist völlig egal.
Der Rest kommt dann noch.
Ich halte es für hochproblematisch.
Genau,
weil das ja Transparenz und Mitbestimmung ist ganz, ganz wichtig, ganz wichtiger Kern. Aber ich kann mir da eine populistische Partei, also eine rechtspopulistische Partei vorstellen, die Transparenz und Mitbestimmung macht. Ich kann mir eine radikal marktorientierte Partei vorstellen, die Transparenz und Mitbestimmung macht. Die Piraten haben aber ein ganz klares Profil, was nicht da drin ist. Die sind ein Gefäß, in das du nicht jede Flüssigkeit reinfüllen kannst. Und deswegen halte ich das, also die waren ja alle ganz plötzlich sehr, sehr froh, um sagen zu können, jetzt haben wir es begriffen. Das ist Transparenz. Denen geht es eigentlich nur darum, die Prozesse zu verändern. Nee, aber wenn wir die Prozesse verändert haben, wenn die CDU ihre Mitglieder befragt, dann ist es immer noch die CDU.
Ja.
Und die Piraten sind immer noch die Piraten. Also ich glaube,
das ist es übrigens auch mein Erklärungsmuster ganz häufig, dass halt tatsächlich die Piratenpartei vor allem eine Neuorganisation von Politik als Versprechen mit sich trägt. Klar, das ist sicherlich auch eine der Kernaussagen bei der Piratenpartei. Also Boff Bjerg hat das ja so schön auf den Punkt gebracht. Sie sind die Schweinesystemadministratoren. Er hat das natürlich negativ abwertend gesagt, aber im Grunde genommen sind sie das. Also sie kriechen unter den Kabeln der bei den Kabeln der Demokratie und verkabeln alles neu. Ja, also was ja nicht nichts ist. Ja, das ist ja auch irgendwie etwas. Ich glaube, dass da ist auch was dran, aber du sagst auf jeden Fall, dass halt tatsächlich auch ein
spezifisches halt ein Bild,
ja, und vor allem auch ein Mensch, also ja,
ein Menschenbild, ja,
und ein Lifestyle auch irgendwo, ja.
Naja, das ist, also meine Theorie momentan ist, es gibt ein Bedürfnis für diese Partei. Das gab's schon vorher. Mhm. Das wurde nicht befriedigt. Dann hat man sich halt Parteien gesucht, die ungefähr das Bedürfnis, also bei mir waren es die Grünen, habe ich gedacht, ja, die sind ungefähr so. Ich habe es mir
das geht so ein bisschen in die Richtung
teilweise schön geredet. Dieses Paternalistische, was oft da rauskommt.
Die Piratenpartei muss man sich dann schön trinken, oder?
Okay, gut.
Mit Club Mate.
Das war der Stand. Das war der Stand. Dann kam das Internet, und zwar das soziale Internet. Mhm. Und du hast plötzlich gemerkt, okay, da wird plötzlich dieses Bedürfnis, was ich hatte, befriedigt. Mhm. Weil da läuft das Leben so ab, wie ich es eigentlich haben möchte. Das war sozusagen, also deswegen glaube ich.
Hat das zu tun?
Deswegen glaube ich auch, ja. Weil das Internet so organisiert ist. Wenn man Twitter mal anguckt, das ist so organisiert. Also, ich sage ja immer, Piratenpartei ist Teilhabe und freie Entfaltung. Das würden wahrscheinlich viele Parteien unterstreichen, aber man muss es ein bisschen präzisieren. wenn ich mich im Internet bewege, dann sind die Zugänge erstmal sehr, sehr niederschwellig. Ich komme da sehr leicht rein. Ich kann mitmachen erstmal und kann da aber mich so ausbreiten und so entfalten, wie ich möchte. Ich muss Twitter nicht auf eine bestimmte Art nutzen. Ich kann es auf unglaublich viele verschiedene Arten nutzen, wie es meiner Persönlichkeit entspricht. Ich kann meine Peergroup suchen. Ich glaube, in der Politik, was heutzutage oder was in der Vergangenheit häufig gemacht wurde, ist zu sagen, okay, ich nehme mir ein Thema, greifen wir mal eins aus der Luft, Frühaufsteher und Langschläfer. Ich nehme mir das Thema und sage, okay, ich bin eine Partei, ich muss jetzt sagen, was davon ist gut. Und dann wird gesagt, natürlich, Frühaufsteher sind gut und die Langschläfer sind schlecht. Und dann habe ich eine Position entwickelt als Partei und sage, okay, ich werde jetzt die gesamte Gesellschaft darauf ausrichten, dass es Frühaufsteher toll haben in dieser Gesellschaft. Weil das ist mein Ideal, das ist das, wo ich den Menschen hinbringen will. Und wir Piraten sagen eben, nee, wir wollen eben diese Vielfalt behalten und Systeme versuchen zu suchen, in denen beides parallel existieren kann.
Und da würde Julia Seliger genau einhaken und sagen, ihr seid einfach unpolitisch.
Genau.
Ja, das ist aber nicht unpolitisch. Nein, das ist nicht unpolitisch. Es geht natürlich schon sehr darum, dass du das menschliche Miteinander, also die Empathie mit reinnimmst. Da hat die Piratenpartei auch die größten Probleme momentan, weil ohne Empathie funktioniert das alles gar nicht. Wenn du sagst, wir wollen alle Lebensmodelle, aber wir gehen uns dafür dann an die Gurgel, dann hast du natürlich eine Welt, in der es nicht so toll aussieht. Deswegen musst du eben diese Linien jetzt erstmal ziehen. Respekt. Wie weit kann man gehen? Wo ist deine Grenze von Freiheit?
Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr sympathisch, ne? Dass man nochmal grundsätzlich daran geht und sich überlegt, Demokratie, ne? So steht es im Lehrbuch und was ist da eigentlich draus geworden? Wie hat sich die politische Kultur entwickelt? Ne? Gibt es dann Sachen, die man besser finden kann? Es gibt Sachen, die kann man schlechter finden. Und jetzt kommt eine neue Partei und bricht Formen auf, stellt Sachen in Frage, stellt sich manchmal ein bisschen tölpelhaft an und das ist alles sehr sympathisch. Das gibt auch Stoff für Geschichten, da wo es sonst nicht immer so ganz spannend ist. Ne, vor allem für Menschen da draußen, die dann die regelmäßigen Geschichte über Köpfe und jetzt hat der Minister wieder da was gesagt und die Koalition steht wieder kurz vom Durchzusammenbruch, aber dann doch nicht und irgendwie geht's immer weiter. Und so. Jetzt gibt es mal was komplett neue, möchte was sagen, Narrative, die dann da irgendwie reinkommen.
Auf der anderen Seite gesagt.
Nein, habe ich nicht. Und auf der anderen Seite ist dann die Frage, aber was wollen die denn eigentlich?
Ja, aber das ist genau das, was man will.
Nein, ich glaube genau, man kann diese Antwort geben, diese Postantwort und dann gewinnt man auch eine gewisse Sympathiegruppe. Ne? Bei diesen Fantasieumfragewerten von 10, 11, 12%, da weiß man ja auch nicht genau, wie viele davon sind da wirklich Piratenanhänger, die so denken wie ein Basispirat und ahnen, was dahinter steht und wie viel das Protest wieder, die einfach nur ein bisschen was aufmischen wollen und auf diesen Zug aufspringen und sagen, ja, ne, die anderen alle in Panik, da jetzt will ich mal Pirat und die aber gar nicht genau wissen, worum es da geht. Und dann gibt es vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, ich möchte es auch ungern sagen, 4, 5, 6, 7, 8, eher noch, ne, und die wählen dann wirklich aus vollem Herzen Pirat. Aber was wollen die eigentlich? Und die anderen Parteien stellen sich
diesen... Ich bin total irritiert, dass man...
Man kann natürlich sagen, bei diesem Spiel um Köpfe, bei diesem Spiel um Themen machen wir nicht mit, wir finden das alles kleinlich und die politische Kultur muss sich irgendwie ändern und wir haben andere Ideen. Und dann sitzt man in der Talkshow und es geht irgendwie um die Schlecker... Kann sich auch darüber streiten, ob das jetzt ein tolles Thema ist und man zu jedem Thema was sagen muss. Zu den Schleckerfrauen würde mir persönlich, glaube ich, auch nichts einfallen, weil es ein schwieriges Thema ist. Aber... Wähler möchten sich aufgehoben fühlen. Und dann hat die FDP und bietet dir eine Heimat an und sagt, ja, so möglicherweise bietet dir die SPD etwas an. Und die Piratenpartei, die sagt dann, ja, wir wissen es nicht so genau. Und der Wähler sagt, ja, ich weiß auch nicht so genau. Also wähle ich jetzt die Partei, die es auch nicht so genau weiß. Ne? Das ist sehr einfach und das funktioniert bei einigen Menschen sehr gut. Die sagen, ich weiß es nicht so genau, die Parteien, da wissen es auch nicht so genau. Ne? Und die Parteien, die sagen, sie wissen es ganz genau. Ja, nee, eigentlich stimmt das ja nicht. Aber die haben wenigstens eine Haltung. Und die
George
Piraten
Bush
sagen dann,
hat darauf
keine Haltung.
8 Jahre regiert mit der, ich weiß auch nicht so genau. Also das ist so.
In letzter Konsequenz könnte man es auch...
Nee, der hat aber relativ schnell eine Entscheidung da. Also das kann man jetzt nicht so sagen.
Auf,
ne?
Auf der anderen Seite...
Die war zwar nicht informiert, die Entscheidung, ja, aber die war halt einfach da.
Also ich glaube, es greift
heute kurz. Man kann es heute Politikern in jeder Partei vorwerfen, dass die meisten ihre Fahnen in den Wind hängen, könnte man jetzt vielen vorwerfen, die erstmal so Mehrheiten ausloten, gucken, wo die Bevölkerung, wo die Stimmung so hingeht, erstmal die Umfragen und dann jetzt im Moment entscheiden, damit sie sich ja nicht zu früh auf irgendwas Falsches festlegen. Auf der anderen Seite nochmal diese Idee, dass man das selber sympathisch findet, da jemanden zu wählen, der irgendwie, ne, ähnlich sozialisiert ist, auch richtig Ahnung vom Internet hat und dann offen und frei zugibt, Schlecker, keine Ahnung. Ja, ich habe auch, keine Ahnung von Schlöcker.
Aber das würdest du bei Spiegel Online nie schreiben. Was? Du würdest keinen Artikel schreiben, hallo, ich bin Ole Reißer und ich habe keine Ahnung von Schlecker.
Nee, da Schlecker sieht man doch, dass die Probleme viel größer sind. Du hast einen Kommentar von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, der sich wirklich in der Materie auskennt und der dann wirklich dazu eine Einschätzung abgeben kann.
Genau.
Die anderen Parteien haben Apparate aufgebaut, die haben Forschungsinstitute angeschlossen, die haben in dem Dunstkreis von Parteien halten sich Forscher auf, die holen sich externe, unabhängige Expertise, die haben Leute, die irgendwie seit Jahren in diesen Institutionen drin sind. Da kriegt man vielleicht auch manchmal so eine Art Tunnelblick und man macht es irgendwie wie schon irgendwie bisher. Auf der anderen Seite, da ist einfach tatsächlich mal Fachwissen. Und ich kann schon auch die Abwehrreaktion des politischen Systems verstehen, die mit ihren Stäben im Hintergrund wirklich Politik, Sachpolitik zu Ende denken. Und dann kommt da so ein junger Schnösel und sagt, Schlecker, keine Ahnung. Und kriegt dafür auch noch Applaus.
Also erstens glaube ich nicht dran, Schlecker, keine Ahnung. Ich denke schon, dass man aus den Piratenpositionen da was entwickeln kann. Ich glaube, bei Schlecker laufen sehr viele Sachen schief, die wir natürlich mit unserer Haltung, da stehst du dann da, wir haben jetzt das konkrete Problem, da stehen jetzt Frauen auf der Straße. Natürlich wollen wir eher die grundlegenden Mechanismen ändern, warum es überhaupt zu solchen Problemen kommt. Also diese Riesenunternehmen, wenn die dann platzen, sind ein großes Problem für den Markt. Je größer die Unternehmen, umso problematischer, wenn da mal was in die Pleite geht.
Was ist die Antwort? Nur noch
kleine, dezentrale...
nur noch kleine Unternehmen oder gleich verstaatlichen, oder?
Nee, nicht verstaatlichen, aber es gibt ja durchaus Mechanismen, die das begünstigen. Mhm. Und das Zweite natürlich auch die soziale Sicherung. Ich meine, ich schaffe erstmal Hartz IV und dann sage ich, jetzt muss ich aber die Schleckerfrauen retten. Das ist natürlich inkongruent. Also da wollen wir natürlich auch ran. Und dann kommen wir jetzt vielleicht zum BGE, weil das ja auch so ein Reizwort ist. Das ist ja auch ganz interessant.
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Genau.
Für alle Nicht-Politiker.
Erzähl mal. Wir heben sowas aufs Tablett, weil es endlich Zeit wird, dass diese Fragen mal wieder gestellt werden. Durch den Politikbetrieb, der eben im Praktischen arbeitet, der immer vom Tag A bis Tag B, also vom Montag bis Dienstag und Mittwoch, und dann kommt da wieder ein Problem, das lösen wir jetzt mal. Da sind die ja gut, da sind die professionalisiert. Aber
wir können die auch weiter als die Piraten würden sie auch weiter als Verwaltungsangestellte sozusagen im System belassen.
Aber wir müssen doch die grundsätzlichen Fragen mal wieder stellen, weil wenn sie keiner stellt, dann wird sich einfach in den nächsten 10 Jahren nichts verändern. Lustigerweise, wer hat es denn vor 20 Jahren gemacht oder 15 Jahren gemacht? Da kam dann plötzlich die FDP von hinten und hat so eine grundsätzliche Frage wieder aufgeworfen, nämlich die Leistungslogik. Die haben gesagt, okay, so geht es nicht weiter, unser System bricht zusammen, wir brauchen jetzt Leistungslogik. Und dann haben das durchgeprügelt 15 Jahre lang. In jeder Talkshow wurde das Gleiche gesagt.
Arbeit, die SPD? Oh
gut. Ja, die SPD, nee, die SPD hat darauf reagiert. Schröder war ja eher so ein Reaktionskanzler.
Weiß ich, aber nicht auf die FDP, nicht auf die FDP. Ja, dann noch auf New Deal.
Meinetwegen Henkel oder so, ja, Olaf Henkel, die Wirtschaftsverbände und so weiter. Ja, ja. Also Da wurde eine gesellschaftliche Stimmung gesetzt. Und deswegen müssen wir jetzt Fragen stellen, die jetzt noch gar nicht beantwortbar sind. Wir müssen jetzt fragen, wie sieht eine Gesellschaft aus, in der das mit der Arbeit jetzt nicht mehr so funktioniert wie vor 100 Jahren, in der es nicht mehr nur Arbeitnehmer geht, in der sich die Arbeitsmodelle auflösen, wo du plötzlich keine klare Trennung mehr hast zwischen jemandem, der selbstständig arbeitet oder jemandem, der angestellt ist. Wie sieht es aus mit Privatsphäre zum Beispiel? Wo entwickelt die sich hin? Also es gibt ganz viele Fragen, die wir jetzt anstoßen müssen, und ich bin super froh, wenn die anderen Parteien dann sagen, okay, ihr versteht davon nichts, wir machen jetzt eine Studie, wir nutzen jetzt unser Know-how, um eben zu dieser Frage was zu sagen. Dann kommt man in den Diskussionsprozess und dann kann man vielleicht Lösungen für die Zukunft finden. Wenn die Grünen vor 20 Jahren, ich habe noch in der Schule gelernt, Atomausstieg habe ich noch gelernt, 2020 haben wir maximal 6% erneuerbare Energien. Wenn die nicht damals einfach gesagt haben, wir müssen jetzt daran denken, wir wollen es machen, dann wäre auch nichts passiert und keine Denkprozesse in Gang gekommen, um diese Ziele zu erreichen. Und das müssen wir jetzt tun. Und deswegen glaube ich, dass es eben wichtig ist, dass die Piraten diesen Prozess zuerst machen, zuerst die Ziele, in welcher Gesellschaft wollen wir leben.
Also die großen abstrakten...
Das Abstrakte, ich glaube, jede Partei hat das, die Grünen haben das. Bei der CDU bin ich manchmal nicht so ganz sicher. Sie wollen recht pragmatisch momentan, also in einer Gesellschaft, die einfach möglichst so funktioniert.
Und das macht ja bei der CDU auch ganz ordentlich Schmerzen, muss man ja auch sagen.
Ja, genau. Aber darüber müssen wir reden. Und dann kommen natürlich peu à peu die konkreten verschiedenen Wege, die ich da nehmen kann, um solche Ziele zu erreichen. Und das fehlt mir oft in der Politik, dass eben nicht zuerst gesagt hat, was ist eigentlich mein Ziel? Was ist denn das Ziel des Betreuungsgeldes zum Beispiel?
wenn man, Entschuldigung mal, also ne, das ja. Betreuungsgeld, das ist wieder... Also ich weiß nicht, ob es ein Beispiel ist, aber da funktionieren denn ja journalistische Reflexe, da wird das dann durchgedacht, da geht man dann mal hin und fragt mal Mütter, was haltet ihr eigentlich davon, und dann setzt sich dann ja irgendwann nachher das Schimpfwort Herdprämie durch, weil man einfach, da weiß man ja, wo es hingeht und was das Ziel ist.
Was ist es denn? Ist es jetzt das Ziel, meine traditionelle Zielgruppe zu bedienen und nur ausschließlich die?
Was hat sich die CDU dabei gedacht? Das ist ja schon eine interessante Frage. Also wo wird es im Endeffekt hinführen? Klar, das ist jetzt wirklich ausführlich durchdekliniert und da kann man sich seine Meinung sehr gut zu bilden. Aber was hat sich die CDU dabei gedacht? Steht das für ihr altes Wertebild oder ist das was? Oder?
Also eine schöne Analyse dazu kann man im gedruckten Spiegel lesen dazu, wo es dann in die Richtung geht. Betreuungsgeld will jetzt eigentlich auch keiner, aber es ist irgendwie so Seehofers letzter Trumpf, er musste die Berliner nochmal nerven, das wird jetzt einfach durchgesetzt.
Aber warum ist das ein Trumpf? Weil es die Zielgruppe bedient.
So, also jetzt jenseits von Betreuungsgeld ist doch tatsächlich eine Frage, wie attraktiv kann das sein, wenn man immer nur sagt, wir denken mal grundsätzlich drüber nach und kommen dann relativ schnell dazu, auch wenn alle Geld hätten und nicht mehr arbeiten müssen, wäre ganz angenehm. Und dann kommt aber die Idee, natürlich darf man das durchdenken, und natürlich gibt es die Studien und auch sogar die Unternehmer, die sagen, wir werden alle besser dran mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.
Aber gesellschaftlich ist das noch gar nicht. Nee, natürlich, da geht's doch erst los. Es muss erst mal die Debatte losgehen. Ich will erst mal von der CDU durchdacht haben, warum wir das scheiße finden. Das will ich erst mal haben. Es muss erst mal drüber geredet werden. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, oh, BGE, das führen wir jetzt morgen ein, Punkt, fertig. Also so wird es nicht funktionieren, denke ich.
Und die Piraten...
So lange hat Michi aber gar keine Zeit mehr. Der braucht das nächsten Monat.
Das ist dann so, die Piraten wieder als Stichwortgeber. Ne? Das ist so ein ähnlich... Also ich hoffe, ich kriege diese Anekdote jetzt richtig auf die Reihe. Im Abgeordnetenhaus von Berlin haben sich die Piratenpartei hat sich eingesetzt dafür, dass so Verträge, die vorher nicht öffentlich waren, öffentlich gemacht wurden. Wasserwerke? Der Basispirat nickt.
Ja.
Genau, die wurden dann öffentlich gemacht. Und wer... setzt sich dann hin und guckt sich diese Verträge an, weil er versteht, was da drin passiert?
Natürlich, momentan nur Stichwortgeber, weil wir natürlich momentan noch nicht die Mittel haben. Das dauert ein bisschen, das aufzubauen. Also es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Du kannst die Experten nicht aus
der Luft... Wir haben jetzt auch einen Anwalt. Udo Vetter ist jetzt eingetreten.
Aus der Luft pflücken. Aber warum das so ist, ist, weil wir gerade eine Parallelwelt haben, in der wir diese Ideale, die wir in der Welt haben wollen, ja jetzt schon leben dürfen. Und deswegen, das erzeugt auch diese Unzufriedenheit. Weil wenn du dich im Internet bewegst, dann hast du das alles schon. Dann hast du schon dieses Utopia. Es fühlt sich real an.
Also, stimmt. Man kann irgendwie alle Sachen downloaden und so. Voll geil.
Rufmordkampagnen.
Na gut, also
Cybermobbing.
Post-Privacy. Das gibt's ja alle schon. Haben wir doch schon alle. Das ist halt Gibson, ne? Die Zukunft ist schon da.
Nee, und da komme ich wieder zum Kulturwandel. Ja? Auch im Internet braucht es ein kulturelles Bewusstsein, eben diese Empathie. Und zu sehen, da sind auch noch andere Menschen. Ja,
das ist vielleicht der größte Schwachpunkt der Piraten, wenn man sich jetzt mal so überlegt, könnte sein, dass sie tatsächlich den Menschen so unglaublich überhöhen und so vom idealen Mensch ausgehen. Der ist politisch aktiv, der ist zur Empathie befähigt, der will seinem Gegenüber nichts Böses, der schätzt seine Freiheit und lässt die anderen aber auch frei sein.
Er weiß, was im Spiegel Online Forum passiert.
Ich weiß, was im Spiegel Online Forum passiert. Also das Spiegel Online Forum, das sind ja geschätzte Diskussionskulturen in einigen Bereichen.
Reise für Anfänger.
Härter Trollen auf Heise Online. Also tatsächlich ist es ja ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
Ich habe dich gut verstanden, glaube ich. Und das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme der Piratenpartei, diese Kulturbildung sozusagen und in der Diskrepanz zu leben. Okay, wir wollen den mündigen Bürger. Ja? Den kriegst du aber nicht einfach so. Wenn du geboren wirst, bist du noch nicht... kannst du noch nicht alles selber entscheiden. Das entwickelt sich ja erst. Ja. Das heißt, im Grunde können wir fast nichts anderes machen, als zu sagen, okay, wir gehen davon aus, dass jeder ein selbstbestimmtes Leben führen kann, und wir werden alles dafür tun, dass die Leute es können. Aber du kannst eigentlich, ja, aber du kannst eigentlich, nein, du kannst, die Sozialdemokraten kommen dann nach dem Fördern mit dem Fordern. Du kannst eigentlich nicht erwarten, dass es auf jeden Fall funktionieren wird. Und das ist ein Spannungsfeld, klar.
Das ist, also ich muss ehrlich sagen, ich saß neulich im Regionalexpress versehentlich zum Baumblütenfest in Werder, was so ein Trinkspiel mit 20.000 Leuten ist. Und jetzt würde ich mal sagen, nachdem ich das gesehen habe, und da kippt dann dieses Ideal vom, also ich glaube, die meisten, viele haben gar nicht das Bedürfnis nach diesem selbstbestimmten, strengen selbstbestimmten Leben, sondern es ist, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ist es denn nicht eigentlich gut? Es ist denn nicht gut, wenn erstmal sozusagen davon ausgegangen wird, dass es so ist und man probiert sich, also ich meine, dafür hat man doch ein Ideal,
ja,
dass
aber
man sich
erstmal. Dann macht man eine Denkfabrik oder ein Visionen, ich weiß, aber, also ja, ich finde ja auch Menschen sympathisch. Natürlich soll man Sachen hinterfragen, durchdenken. Natürlich soll man von einem mündigen Bürger ausgehen. Ne? Also alles andere jetzt zu sagen, die wollen das alle gar nicht, dann hat man irgendwie was falsch gemacht, dann muss man das System so umbauen, dass Leute wieder Bock drauf haben. Ne? Sonst haben Parteien versagt. Also diese ganze Debatte mit dem Parteien- oder Politikverdruss, der ja, ne, sieht man ja an den Piraten und an Volksbegehren wie Stücke 21, ist ja eher ein Parteienverdruss. Da haben Institutionen einfach in Jahrzehnten sich langsam davon entfernt, dass es gut funktioniert. Aber nochmal, im Endeffekt geht es nachher um Inhalte.
Nein, es geht um Werte. Es geht nicht um Inhalte.
Das würde jetzt die CDU auch sagen.
Ja, natürlich.
Genau, weil damit rechtfertigt
die CDU ist ja, auch tatsächlich der Gegenspieler sozusagen. Die haben ja noch irgendwie ihre, ja, dieses Bewahren. Das ist halt bei uns nicht
genau,
so wichtig.
Genau, Atomkraft bewahren, ach nee, doch nicht. Ne? Ja, genau. Wenn man sich dann auf Inhalte nicht mehr zurückziehen kann, dann muss man sagen, ja nee, Inhalte doch nicht, aber Werte.
Nee.
Also
nee.
So Postinhalte überall. Nur, nicht nur bei den Piraten.
Nein, die Inhalte ergeben sich doch aus.
Wir müssen Inhalte überwinden, hat ja der Sonneborn hat das gesagt, als das Motto die Partei, wir müssen Inhalte überwinden.
Ich finde ja die.
Das Traurige an diesem Plakat, genau, sorry, die Sonneborn, Titanic, Satirepartei. Das Traurige ist ja, dass die Plakate, die dann machen und die Stichwörter, die Schlagparolen, Inhalte überwinden und solche, das ist ja dann alles gar nicht so weit weg von der Realität. Das ist ja die hohe Kunst der Satire.
Ich finde ja die Ausstiegsposition der CDU wesentlich glaubhafter als diese Laufzeitverlängerung.
So, wollen wir kurz, bevor du nochmal los musst, nochmal kurz über die Republika sprechen.
Bevor wir dich rausschmeißen.
Was hast du dir angeguckt?
Nein, das war schön gedreht.
Ulle, was hast du dir angeguckt?
Ich war zum Beispiel bei der Hackerbrause, weil ich wohne in Hamburg, Spiegel Online ist in Hamburg in der Hafen City mittlerweile. Und in Hamburg als Brause-Hauptstadt kriegt man ja die tollste
Kreation. Seid ihr nicht mehr mit im Hochhaus drin?
Die gesamte Redaktion ist in die Hafen City gezogen. Wir sind in einem großen, tollen Haus.
Und was ist das zum Spiegelhochhaus geworden?
Das wird möglicherweise, ich bin mir unsicher, das Schild ist abmontiert und es wird, glaube ich, saniert.
Das ist irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie ikonisch für mich.
Es war zu klein. Also
ja, klar.
Genau. Spiegel Online verteilt ja hier auf der Republika auch Flora Power. Genau, weil die Leute habe ich mal kennengelernt. Die arbeiten in einem kleinen Keller in Altona, bauen sie schöne Produkte, unter anderem Biosäfte aus dem alten Land
und alten Apfelsorten. Warum hast du keine mitgebracht?
Eine grobe Nachlässigkeit, weil gerade eben die Kiste, als sie vorbeigingen, war schon wieder leer.
Na.
Offenbar trinken Leute hier gerne Flora Power, auch wenn sie nicht ganz eisgekühlt ist, wie man ehrlich zugeben muss. Genau. Und deswegen war ich Flora natürlich. Es ist mir ändert jetzt, aber ich komme zurück zum Punkt. Deswegen war ich natürlich beim Panel der Hackerbrausen-Buchschreiber und habe dann auch Kuchen probiert, der mit Mate gebacken wurde.
Die haben da eine Live-Verkostung gemacht.
Genau.
Wie großartig.
Die waren parallel zu euch übrigens. Ah. Wer sonst auch sagen,
uns gab es auch was zu essen.
Ja, genau.
Da hättet ihr das mal früher gesagt.
Da gab es nämlich Blutwurst.
Da gab es Blutwurst.
Ich war dann doch lieber beim vegetarischen Sandkuchen. Aber gut.
Schmeckt der dann nach Mate?
Der schmeckt so leicht herbe, aber so richtig nach Mate würde ich eher nicht sagen.
So,
also interessant, aber jetzt nicht irgendwie ganz besonders.
Was hast du dir angeguckt?
Self-Publishing, und ich habe mal wieder das Kotzen gekriegt, was man alles so beachten muss, wenn du nicht einfach bloß Freiberufler sein willst, sondern auch mal selber was machen willst.
Willkommen im Journalismus, wo wir immer auch aufpassen müssen.
Ja,
und auch wollen. Also,
wo musst du denn aufpassen?
Ja, ab wann muss ich ein Gewerbe anmelden? Wie ist das mit der Buchpreisbindung? Bla, bli, blub. Also, so dieses.
Ah, das war ein Panel. wo tatsächlich mehrere Vertreter darüber gesprochen haben. Jemand aus der Verlagsbranche, eine freie Autorin, die ihr eigenes Buch gemacht hat, war das
genau,
das?
Ja.
Wo dann aber nachher die traurige, oder was heißt die traurige, die wichtige Nachricht war, so Self-Publishing funktioniert. Ne? Wenn man viel Freizeit hat, dann kann man das schon mal machen. Verdienen ist eher schwierig. Man muss als Autor dann auch sehr, sehr reinhauen in Selbstvermarktung. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Amazon macht gerade alles platt, was es da draußen gibt. Und die werden der eine große Player und jetzt schon in den USA mit, da schwirrt eine Zahl um 80%, weiß ich gerade nicht, aber ne, würde man sofort glauben. Und dass die sich jetzt natürlich dann auch in Europa breit machen und dass es dann überhaupt demnächst gar nicht mehr die Entscheidung gibt, ja, Self-Publishing oder gehe ich zu einem Verlag oder mache ich dann doch irgendwie was anderes. Nee, demnächst ist es Amazon, Punkt.
Ja.
Das, also war, ne, da waren Leute, die es ausprobiert haben, die sagen, Self-Publishing ist toll, wir machen das, aber also der Grundtenor war ganz schön bitter, ja, fand ich. Sorry.
Ich glaube,
das wobei dann ja auch die Lösung relativ einfach ist. Man packt es auf Amazon und gut ist und muss noch viel Selbstvermarktung machen.
Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe meine Blogtexte unter die WTF-PL gestellt, die What the Fuck Public License. Jetzt haben Leute tatsächlich...
Du springst jetzt tatsächlich über das Stöckchen. Also eine Agentur hat, glaube ich, MS Pros Texte zu einem Buch zusammengebunden. Genau. Die haben
wollte ein bisschen Werbung machen.
Ja, aber du bist jetzt über das Marketingstöckchen gesprungen.
Ja, klar, natürlich mache ich auch. Ich finde das eine geile Aktion. Ja, sorry, aber ich springe gerne über solche Stöckchen. Auf jeden Fall haben sie meine Texte genommen aus dem Blog und haben die irgendwie in ein PDF reingebaggert und dann irgendwie bei Amazon hochgemacht für absurde 10 Euro irgendwas. Aber ich finde, ehrlich gesagt, diese Aktion sollte auf jeden Fall belohnt werden. Kauft alle dieses Buch, ja. Es ist von mir geschrieben. Andere verdienen damit Geld. Ich habe damit kein Problem.
Wenn du anfangen würdest, Werbung für Bücher, den du auch verdienst, so zu machen, wie du Werbung hast für die, an denen du
genau, nicht verdienst. Ich werde es mal in den Shownotes nochmal verlinken, aber ich habe das gestern getwittert.
Naja, aber ohne die große Frage wäre, ne? Wie viele wollen das lesen?
Wahrscheinlich keiner, deswegen, hey.
Jedenfalls sind mir die Widerstände in dieser da einfach noch zu groß und es ist immer noch am simpelsten, sich in die Verwerterstrukturen reinzugeben und da sollten wir halt auch mal drüber reden, wenn wir über das Urheberrecht reden, was sind denn die Alternativen und wie kann man die fördern und wie geht's da eigentlich weiter, weil das ist die praktische Frage, die man sich da stellen kann. Wahrscheinlich lösen sich die ganzen Probleme in Luft auf, wenn du einfach die praktischen Wege gehst, wie kannst du in Zukunft eben deine Sachen an den Mann bringen und dann fallen viele konkrete Probleme weg, die nur deswegen entstehen, weil sie aus den aktuellen Verwerterstrukturen gedacht sind.
Ja, ja, ja. Ja. Dann kommt aber neue Probleme mit.
Ja, na klar, es kommen immer neue Probleme.
Dafür machen wir es ja.
Ja, eben.
Deswegen ist ja auch so Quatsch, immer alles in Gesetze gießen zu wollen, weil die Welt verändert sich halt auch.
Gut, ich würde sagen...
ein letztes Wort. Ja? Ich fand dieses Panel extrem gut, weil eben nicht nur Leute da waren, die sagen, man müsste, man könnte und wir haben eine Agentur und wir helfen euch da und dabei, sondern da waren wirklich auch Leute, die das machen, ja, die das ausprobiert haben, die sagen können, so. Und ich habe vor 3 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Jahre das waren, aber das war eine ziemlich lange Zeit gedauert, und ich habe mich übrigens hingesetzt und habe mir überlegt und habe das dann so gemacht und so gemacht und so gemacht und so funktioniert es und das ist die Lehre draus. Hervorragend. So Panel wünscht man sich ja viel mehr.
In den USA gibt es ja auch echt Leute, die richtig, richtig Geld damit verdienen mittlerweile. Also
in den USA gibt es immer Leute, die irgendwie mit Sachen Geld verdienen.
Es wird immer Leute geben, die in den USA Geld verdienen.
Ich pragere das an. Okay.
Also ich habe jetzt mir Folgendes gedacht, wir machen dann sozusagen nochmal das ganze Reverse, aber wir machen dann erst einmal nochmal Jella und dann reden wir nochmal kurz mit ihr über die Republika und dann nochmal Julian, dann machen wir nochmal das Eigentumsthema.
Ich bin ja heute eher so hier passive Pflanze und noch ein bisschen verkatert von gestern, insofern macht, was ihr wollt. Ich probiere die Regler offen zu halten.
Du bist der Host, ich bin der Moderator. Also
ich klappe hier den Rechner aus, wenn ihr fertig seid und dann ist es.
Genau.
Also, das heißt, ich verabschiede mich. Vielen Dank. Oder?
Ja, genau.
Vielen Dank fürs
hier sein.
Die Einladung in den Grusel-Podcast. Ich habe mich.
Genau, du hast es in den Grusel-Podcast geschafft.
Endlich.
Als erster echter Journalist, glaube ich, oder? Ja.
Wow.
Ach, echter? Wow. War das mal echter Journalist?
Ich hab das nicht gesagt.
Aber das mit Redaktionsanstellung.
Qualitätsjournalist.
Abhängig beschäftigt.
Ach so, Festanstellung. Echte Journalisten sind fest angestellt.
Nein, Redakteure. Das ist der Unterschied zwischen Redakteuren. Naja. Gut, wir danken dir sehr herzlich.
Genau, vielen Dank fürs Hiersein.
Wir sehen uns später, ne?
Auf Wiedersehen, tschüss.
Und magst du dann auf Sahn gehen erstmal? Magst du dann dort? Genau.
So. Wo ist denn die Person, die die Tafeln in die Luft hält, wo drauf steht, was jetzt passiert?
Ja, Michi hat keine Tafel gebaut. Das ist, ja,
das ist alles in meinem Kopf drin. Das ist alles intransparent. In meinem Kopf wird das alles abgedingst. Genau.
So, hallo.
Wir reden gerade über die Republika. Das ist sie wieder hier. Jella ist wieder da.
Ja, fliegender Wechsel.
Fliegender Wechsel, wieder reingeflogen. Julian ist jetzt noch ein bisschen am Häkeln.
Wenn du magst, kannst du mein Kabel beflauschen.
Stimmt, ja genau. Julian hat ein neues Hobby, er beflauscht Kabel. Ja. Und zwar häkelt er so Schläuche oder sowas, ja, aus Wolle für iPhone-Ladekabel. Das ist sehr interessant anzuschauen. Er macht das auch für...
Schön, dass ihr das im Podcast alle auch sehen könnt.
Zufällige
Vielleicht sollte man mal ein Foto von ihm machen. Aber
das kann er ja nachher noch
erzählen. Vielleicht kann er jemand
Aber Jella, erzähl doch mal, was hast du dir jetzt schon angeguckt hier?
Lass mich mal überlegen. Der erste Vortrag, das war irgendwas mit Sprache in Spielen. Oder wie Sprache benutzt wird in Spielen, um irgendwas zu vermitteln. Da hat mir aber total der...
Sorry, ich muss ganz kurz nochmal unterbrechen. Julian, wenn du daraus ein Kickstarter-Projekt machst, dann hast du innerhalb von 2 Wochen 200.000 Dollar oder sowas. Das ist
ich finde auch, das ist eine Marktlücke.
Wenn in den USA ist.
Oder in Workshop.
Ja, ja. Der Kickstarter. Ja, ist ja auch Amerikaner, oder? Du bist doch auch...
Nee, Engländer ist
Nein.
er
auch,
oder? Engländer? Okay. Auf jeden Fall irgendwas mit Englisch. Das ist passt schon. Good enough. Dann halt 150.000 und so. Ja, sorry, ich wollte hier...
Nein,
oder ich hab dich
unterbrochen. Was wollte ich erzählen? Genau, dieser Talk und der hat mir total der rote Faden. Also ich glaube, die wusste selber nicht so genau, was er eigentlich erzählen will. Und ansonsten finde ich es hier total schwierig, so den für mich auch den Faden zu behalten. So ich merke, ich bin total am Rumflippen irgendwie von einem zum anderen und das ist eigentlich mehr so Socializing irgendwie. Ja.
Ist das denn, wie viel der Republika ist es denn für euch jetzt so?
Meine erste.
Deine erste?
Also bei mir ist es tatsächlich...
Die zweite. Okay. Das Kinder alles so.
Ich war auf allen.
Bei mir ist es meine Twitter-Timeline kennenlernen tatsächlich.
Ja, das habe ich alles schon hinter mir. Nein. Ich lerne immer
schon alle
Leute. Ich habe gestern Peter Breuer kennengelernt.
Unglaublich.
Hammer.
Das war unglaublich,
Hammer,
das
oder?
Erlebnis. Ja,
ja, ja oder?
Ja.
Enno hat von ihm auch total geschwärmt. Der wollte, dass wir ihn mal hierher einladen.
Das ist auch eine gute Idee, auf jeden Fall. Ich hab von Peter Breuer ein völlig falsches Bild gehabt. Ich habe immer gedacht, er wäre so total so das zurückgezogene Genie in einem Haus auf einem Berg in der Eifel oder sowas, ja. Aber dabei ist er, der so zurückgezogen lebt, so
ein bisschen.
Aber dabei ist er halt einfach Werbetexter in Hamburg.
Ja. Also, dass er in Hamburg ist, das habe ich mitgekriegt, ich dachte, er wäre Berliner. Und neulich hat er ein Foto von sich im Tigerkostüm veröffentlicht und da war es mit dem zurückgezogenen Genie dann doch vorbei.
Ja, ich dachte auch, er sei halt so eine empfindsame Künstlerseele, weil er jetzt irgendwie so halt den Breuer...
Weil er gute Texte schreibt.
Nee, es gibt ja das Breuern, das ist schon das Wort, das geflügelte Wort, halt seinen Twitter-Account zu löschen. Ja? Heißt Breuern. Ach, ja.
Breuern?
Ja, weil er das wirklich schon 4-mal, glaube ich, insgesamt hat er gebräuert.
Das würde ich nie machen.
Und wiederzukommen.
Und dann wiederzukommen, genau.
Ja. Unter neuem Namen dann.
Oft Nein. auch, ja. Was? Ja? Doch, das gab es auch. Also, ja? Ich glaube, nach dem ersten Mal ist er tatsächlich unter einem Pseudonym dann aufgetreten. Das wurde dann natürlich irgendwann entdeckt und dann hat er wieder alle am Arsch. Ja. Dann hat er sich irgendwie einen neuen Twitter-Account angelegt. Nee, das nächste Mal hat er dann Peter Breuer Unterstrich machen müssen, weil sein alter Account sozusagen noch in der Datenbank als geclaimed galt, aber noch nicht mehr und so weiter. Und jetzt hat er sich aber wieder den Peter Breuer zurückgeclaimed. Und jetzt ist er wieder auf Peter Breuer. Und also ich glaube irgendwie, die haben extra Support-Mitarbeiter bei Twitter eingestellt, nur für Peter Breuer.
Ich habe immer gedacht, ich hätte den dann followed vielleicht. Also, oh ja, kann ich ja mal followen, so schlecht ist der ja gar nicht. Aber okay, dann hat er offensichtlich einfach nur ständig seine Accounts gelöscht.
Er hat auch ein geniales Meme geschaffen, das muss man schon auch sagen. Schmeckt lecker nach Hähnchen.
Kenne ich nicht.
Was? Das kenne ich nicht.
Die Priel-Kampagne
damals. Ach ja, doch, die Priel-Kampagne. Schmeckt lecker nach
Hähnchen. Ja, genau. Du konntest Priel-Labels selber gestalten.
Die hatten so ein
Zoll. Also es war dieses SPD ist Currywurst für Priel. Ja, ja. Und Peter Breuer hat schmeckt lecker nach Hähnchen.
Stimmt, und das hat auch gewonnen. Das hat auch gewonnen.
Und dann haben sie es nicht gemacht, oder?
Ich glaube, die mussten das machen. Den haben das irgendwie ganz begrenzt und irgendwie so dann auch ohne Medien.
Ja. Und dann direkt hinten dran abmahnen, weil sie so ein Produkt erstens was eine Lüge ist und zweitens auffordert dazu, was zu verzehren, was nicht lecker dem zum Verzehr geeignet ist. Meine also, Kinder haben was getrunken.
Peter Breuer, einer der kreativsten Köpfe, die ich überhaupt kenne. Irgendwie.
Und warum macht er das, seine Accounts löschen? Also weil er da keinen also, Bock mehr hat.
Er hat mir gestern die Story erzählt, dass er das erste Mal meinetwegen gemacht hätte.
Oh Gott.
Das ist ja schon eine Ehre, oder?
Ja, zweifelhafte. Sowohl er als auch ich, wir waren total besoffen. Insofern weiß ich nicht, ob ich das noch richtig wiedergeben kann. Aber es ging darum, dass er dann irgendwie so einen bescheuerten Tweet abgesetzt hat, als, glaube ich, Sascha Lobo nach irgendeinem Meme gefragt hatte. Und er dort ein total schnulziges etc. gemacht hat, wofür er sich dann noch irgendwie entschuldigt hat, worauf ich ihm einen Reply geschickt hätte, wie armselig das wohl wäre, dass keine Ahnung, irgendwie sowas. Und daraufhin hätte er seinen Account gelöscht.
Wie, das hat ihn so getroffen, dass er es nicht mehr ertragen hat.
Ja, er fand, ich hätte da recht gehabt und ich verhält
was auch nicht. Aus so. Twitter gemobbt.
Boah.
Ich.
Ja. Bist du ein Arsch.
Das hätte ich nie gewollt. Also nie. Ever. Ja, also das wäre, also ich bin Kulturvernichter.
Aber das wäre doch mein, also so die, wir hatten halt das Thema ja vorhin schon, der voreilige Rücktritt. Das ist doch,
Ja, genau. Das ist so ein bisschen, wie Delius, ja.
Bloß ja, aber da siehst du mal, welche Reputation sich Peter Breuer damit auch
erarbeitet hat. Wenn Peter Breuer jetzt mal einen ordentlichen Hitler-Vergleich bringt, dann kann er nochmal seinen Account löschen.
Auf jeden Fall.
Peter Breuer hat mehr Follower als alle seit 1945.
Genau. Ja. Wir folgen dir. Peter Breuer, wir folgen dir.
Befehl, wir pfaffen dir. Ja.
Und ich habe gestern noch einen ganz tollen Talk gesehen von Jetzt und Joel über Hackerbrause.
Den hatten wir schon, sorry.
Ach so. Da gab es auch leckeres Essen halt, wurde mir gesagt.
Ja. Dann kann ich an der Stelle mich, wie gesagt, ich war deswegen nicht auf dem Talk, weil natürlich mag ich die beiden auch sehr gerne, aber ich musste natürlich
mich zu Max. Mich magst du noch lieber.
Genau, ich musste natürlich zu Max und Björn Grau.
Das hätte ich mir auch gerne angehört.
Unser Schwester-Podcast, ne? Ja. Sozusagen.
Genau.
Der die Märchenstunde hat dort gemacht, aber das kannst du ja mal erzählen.
Ich hatte so
kannst du auch mal was sagen?
Kann ja auch, genau. Genau, kann ich auch mal was sagen. Wir haben, da sind noch Flecken auf dem Boden. Wir haben wirklich so vollen Einsatz gegeben.
Moment, was für Flecken?
Was für Blut.
Ach so.
Blut,
ach
nur
so.
Blut. Nichts Schlimmes.
Ach so.
Nichts, was Apple sperren würde. Nee, das ist, wir haben das mit der Sabria, David, die schon mal bei uns zu Gast war, die von Märchen im Gegensatz zu uns wirklich Ahnung hat, die hat dann so ein kleines bisschen...
Germanistin oder was, ne?
Die ist Germanistin, ich glaube, die hat tatsächlich so Märchen als ihr Thema ein bisschen. Und die hat dann so einen kleinen Vortrag über die Gebrüder Grimm gehalten und daraufhin haben wir dann noch den praktischen Teil genommen und haben dann haben noch mal so ein bisschen geblutet und dabei Märchen vorgelesen. Da hatte Björn Grau Theaterblut aufgetrieben und hatten wir so kleine Kapseln im Mund, die wir dann zerbeißen mussten und dann floss uns das Blut aus dem Mund heraus und tropfte auch schön auf den Boden und es klebt schlimm. Also ich hab's hier immer noch dran. Das geht nämlich echt schwer ab. Also das hätte ich jetzt gedacht, dass Theaterblut eigentlich...
Du hast nur ein Wuga-T-Shirt-Folge.
Ich habe so ein Wuga-T-Shirt, was ich mir vorher noch aufgetrieben habe, voll gesabbert, das ich jetzt auch schon entsorgt habe.
Ach, davon war das. Ich habe ja gestern noch, was hast du mit deinem Hemd gemacht?
Ja, ich bin danach noch bewusst so ein bisschen rumgelaufen, weil man kriegt wirklich sehr merkwürdige Blicke von den Leuten, wenn so mit so einem vollgebluteten T-Shirt hier rumrennt.
Ich wurde auch gefragt, was meinte ich so, ja nee, das ist von der Session. Was haben die denn da gemacht? Ja, die haben sich geschlagen.
Habt ihr schon wieder über Facebook geredet?
Genau. Björn Grau wollte eine Facebook-Seite
rein. Ich habe gewonnen. Nee,
das ist ein Insider.
Ja, also,
auf dem wir
bitte, den kenne ich, ja.
Also, okay,
also
okay.
Ich habe das live miterlebt und
okay, gut. Ihr habt euch ja.
Hab mich gefragt, wen von euch beiden ich lächerlicher finden
soll. Ja, das ist
weil diese. Oh.
Wir sind auch noch
über Facebook, ja? Wo sich wirklich nicht lohnt.
Wohl?
Doch.
Ich glaube, ich steige aus.
Hier wegen irgendwelchen Ponys, das kann ja jeder. Wegen Facebook.
Na, wenn das Subjot gewesen wäre oder Wunderkind.
Stimmt. Machen Wunderkind. Nein! Was? Wie?
Wir machen keinen Chatroulette-Account.
Chatroulette für wir müssen reden, das wäre allerdings mal.
Ja, jedes Mal, wenn der MS Pro ein MS Pro pullen muss,
spielen wir
die Chatroulette-Cam an.
Der jetzt macht hier Kunststücke.
Ja. Das stimmt, wir könnten uns mal, schickt uns mal Social Networks ein oder nicht Social Networks, wegen denen wir uns verkrachen könnten, die besser geeignet sind als Facebook. Das ist mal.
Schickt uns mal Social Networks.
Oh. Mein, ja. Oh.
Sehr schön. Und, ja, und ihr habt ja schon drüber geredet, was ihr auf der Republika.
Ja, genau.
Gedingst habt.
Wir?
Ja, wir, ihr.
Du. Ich. Also du, ich.
Max.
Ja, Max, hat, Max ist ja fertig. Ich bin am Freitag dran, also morgen. Und ja, ich wollte jetzt demnächst mal anfangen, mir da was auszudenken. Mhm. Nein, ich bin tatsächlich schon dabei. Ich bin noch nicht ganz fertig mit thematisch. Es wird um Plattformneutralität gehen. Also ein bisschen.
Wann ist das denn? Falls genau, wir es schaffen, bis morgen noch
dazu. Frage. Das ist irgendwie morgen 16 Uhr irgendwas. Mhm. Im Raum 4. 5. Stage 5. Und ja, also ich habe wirklich den undankbarsten Platz, glaube ich, gekriegt, den so hartbar ist, so kurz vor Ende. Also
mir ist aufgefallen, dass es doch viele undankbare Plätze gibt, zum Beispiel heute Morgen oder gestern Morgen oder ja.
Eigentlich alles, was mit morgen anfängt, oder?
Ja. Ja, aber ich weiß nicht, so kurz vor Schluss der Republika, ich kann mich jedenfalls an alle 5 erinnern, wo ich da war, war immer eigentlich eher so Aufbruchsstimmung. Ne? Also da war keiner mehr so richtig ansprechbar, der hatte nicht, war die Motivation, sich noch einen Talk zu geben, eigentlich so am geringsten.
Ach, am letzten Tag gibt es doch immer noch den großartigen Felix Schwenzel-Vortrag, auf den ich wieder hinfiebere.
Ah, okay.
Das ist. Gibt's den nicht morgen auch? Ist mir scheißegal, worüber er redet. Ich gucke Hauptsache Felix. Das passt schon.
Ja, also und ich werde über Plattformneutralität reden. Das ist ja was ich damals geschrieben habe und mittlerweile durchaus recht populär geworden ist, irgendwie in Piratenkreisen darauf zu verlinken. Und ich will versuchen, das Konzept ein bisschen theoretischer herzuleiten, noch ein bisschen zu unterfüttern und die Probleme daran aber auch festzumachen. Also es soll sozusagen so ein Plattformneutralität 2.0 Talk werden, wo ich sozusagen so ein bisschen tiefer in die Materie einsteige und wo man eigentlich tatsächlich sozusagen als Grundlagentext am besten schon irgendwie wissen sollte, was da vorher geschrieben wurde. Mal gucken, ob das was wird, aber ich glaube, ehrlich gesagt, so am Freitagnachmittag ist dann nicht mehr so viele Leute da. Das kommen dann tatsächlich, glaube ich, nur die Leute, die wirklich das interessiert. So. Den hoffe ich mir.
Und du wirst aufgezeichnet auch.
Ich hoffe so. Ich glaube, Stage 5 wird aufgezeichnet, ja, oder?
Ich glaube von
1 bis 5.
Ich dachte 1 bis 3 nur.
Weiß ich nicht. Also ich habe mal 1 bis 5 gelesen. Aber
ist mir ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Also.
Ja, wie? Ich will es ja mitkriegen.
Achso, bist du nicht näher da?
Ja doch, ich werde versuchen zu kommen, aber trotzdem.
Ich will ja versuchen zu kommen, das ist auch nett.
Naja, du weißt ja nie, was dazwischen kommt.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, keine Ahnung, also vermutlich werde ich da auch sowieso noch was zu schreiben. Also ich glaube, die Gedanken, die ich dort habe, die sind, die werde ich auf jeden Fall noch auf verschiedenen Wegen placken.
Ja, gibt's eigentlich auf dieser Republika so den diesjährigen Kruse-Dück-Vortrag, der das Internet erklärt, oder sind wir Post-Internet-Erklärungszwang?
Stimmt, das gibt's bisher, gab's den noch nicht, oder? Es ist so.
Sind wir da angekommen, wo man das Internet gar nicht mehr erklären muss?
Nein, dann hätten wir in diesem Podcast keine Aufgabe mehr. Also irgendjemand. Naja, Sascha hat doch probiert so gestern den State of the Internet so ein bisschen. Also wahrscheinlich mehr so aus dem Grund heraus, dass er ansonsten nicht wusste, wie er seine ganzen Gedanken oder seine ganzen Halbvorträge, die noch irgendwie halbfertig rumlagen, unter einem Thema unterbringen wollte. Aber
das habe ich nicht gesehen. Ich war beim Lauer.
Ja, ich auch.
Der Lauer soll sehr unterhaltsam gewesen sein, habe ich mir sagen
lassen.
Der
Anfang war ziemlich gut, fand ich. Und es hatte teilweise ein bisschen Durchhänger einfach. Aber war schon lustig. Und ich habe gelernt, dass IKEA-Lacktische wirklich nur aus Pappe bestehen. Ich dachte, das wäre wenigstens Pressspann, weil die am Ende.
Da wäre Lack drin.
Ja, das sind doch Lacktische.
Also um es jetzt mal kurz zu sagen, es wurden mehrere IKEA-Tische gekauft, die dann aufgebaut worden sind während dieser Performance quasi und dann, um dann am Ende zerhackt zu werden.
Ja, die bezaubernde Schwarzblond hat als Saalwette die IKEA-Lacktische zusammengebaut und gegen Ende wurden sie dann zerschmettert.
Okay.
Sie bestehen aus Pappe. Ich dachte, es wäre wenigstens Presssparen oder so.
Wieder was gelernt, wenn man zum Lauer geht. Aber es war und ansonsten war das improvisiert, vermute ich mal.
Ich glaube schon. Also sie hatten, glaube ich, so ein grob Konzept, welche Themen und der Rest.
Ja.
Ja, ich war so lange bei Sascha Lobo. Der hat wie jedes Jahr sehr unterhaltsam, also ist ja mittlerweile auch so ein Standard, und ich glaube, der Vortrag vom letzten Jahr ist ja auch legendär mit seinem.
War das dieser Trollforschungsvortrag?
Genau. Und
der war sehr gut.
Genau, und auch so ein bisschen mit Publikumsbeschimpfung und so.
Und, immer gut.
Ja, und dieses Jahr hat er das Publikum ja eher beflauscht und hat gerade auch sehr positiv über die tendenziell positiv über die Piraten geredet, was ja normalerweise nicht so zu seinen Eigenarten gehört, aber hat probiert klar zu erläutern, was aus seiner Perspektive die Themen der nächsten Jahre sein werden, wo es hingeht, in welche Richtung man das sozusagen ein bisschen entwickeln müsste. Fand ich nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber durchaus sehenswert. Also das war,
das ist übrigens sehr interessant, gerade wenn du es mit der letzten Republika vergleichst, ja, da über die Piraten geredet wurde, wie sich das verändert hat und gedreht hat. Also so Erfolg scheint doch erfolgreich zu machen. Freunde zu
Erfolg schaffen. Hat, Erfolg. Meinst du, dass er sich da aus Prinzip gedreht hat quasi? Oder?
Na, ich meine jetzt nicht Sascha Lobo an sich, sondern so allgemein. War die Stimmung vor einem Jahr dann doch eher so...
Wie war die?
Vielleicht so, wie manche jetzt gerade Ponys sehen.
Aber vor einem
Jahr... Nein, es war halt
also
einfach
so... Also polarisierend.
Nein, es war einfach noch so dieses, Mann, jetzt machen die das, die nehmen vielleicht den anderen, die was machen könnten, Prozente weg und binden Energien, und wir haben noch andere Internetstrukturen um das und die gesamte Internetszene und so. Ja. Also so eher dieses, die spalten doch, und jetzt ist halt eher, okay, die können, jetzt werden sie eher als Vehikel gesehen, die können jetzt auch unsere Bedürfnisse da weitertragen.
Wobei letztes Jahr war auch digitale Gesellschaft, oder?
Ja, da gab es ja auch diese alberne Kebelei.
Oh, ja, ja. Jetzt wo ich mich auch schon dran beteiligt habe.
Ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Die digitale Gesellschaft
ist gegründet. Alles, was neu ist, wird erstmal gegründet. Das ist einfach, das gehört einfach dazu. So.
Die Welt geht unter.
Ja, genau. Klar. Jetzt wollen die was...
Stimmt, das sind wir bei den Ponys wieder. Also alles, was irgendwie so neu aufpoppt, ist erst einmal aggressiv, das bedroht das Bestehende. Ja,
das kommt von den Desktop-Computern. Immer wenn ein neues Fenster aufpoppt, weißt du, da steht nur Scheiße drin. Das musst du gleich wieder zumachen.
Mir wurde gerade von Ralf gesagt, dass wir...
uns langsam dem Ende entgegen. Er wollte noch was anderes
machen. Beziehungsweise, dass wir so langsam, ich habe jetzt so gesagt, eine halbe Stunde.
Maximal. Irgendwie. So, jetzt genau. Muss ich aber auch
Wer von euch möchte denn jetzt gerne für Julian seinen Platz räumen?
Ja.
Ja?
Kann ich machen. Das Kabel ist auch gleich fertig gestrickt, würde ich sagen.
Dann gehe ich hier so lange auch nochmal
ein MS Pro sagen. Herzlichen Dank für die Einladung. Hm.
Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die tolle Erklärung.
Genau, danke, zeitweise. Genau.
So emotional.
Ich finde ehrlich
auch
gesagt,
regelmäßig.
Er ist der Hausphilosoph der Piraten. Und ich wünsche mir, dass er dort auch mehr Gehör findet, übrigens. Das wollte ich mal so sagen. So.
Mehr zeitweise,
genau.
So, hallo.
Hallo, Julian. So, jetzt bin ich mal kurz wieder raus. Bis gleich.
Pull mal an.
Bis gleich.
Hallo.
Hallo, Julian. Hallo zurück. Schön, dass du es geschafft hast. Was hast du dir denn Schönes angeguckt schon auf der Republika?
Gute Frage. Also heute noch nichts, weil ich den ganzen Tag bisher am Podcasten war, auf Podcast aufbauen.
Ja, aber gestern?
Gestern habe ich gesehen einen ganz wunderbaren Vortrag von einer Frau, deren Namen mir nicht mehr einfällt, über Window Farms. Window Farms ist letzten Endes die Idee an dem Fenster. Also die ursprünglichen Dinger waren so umgedrehte, abgesägte Plastikflaschen, in die Erde reingefüllt wird und aus denen dann eben Gemüse angebaut wird und Kräuter. Und die laufen dann, da läuft dann so ein Strahl Wasser runter, wird unten wieder eingesammelt. Da kannst du mit so einer Luftblasenpumpe irgendwie auch noch, wird die ganze Zeit Wasser durchgepumpt und du kannst auch noch Nährstoffe reinpacken. Und das
wir sind ja hier übrigens von der Agrarmesse Republika.
Ja,
vollkommen
neu, dass sowas hier auch noch
Thema Idee, ist. Die Idee ist halt, das ist ein großartiges DIY-Projekt.
Ja.
Hat inzwischen auch ein riesen Kickstarter-Ding für so zum Fertigkaufen gefahren. Also die wollte irgendwie 50.000 Euro, es kam irgendwie 250.000 zusammen, oder Dollar, und kam 250.000 zusammen. Und das Tolle ist halt eben einfach so diese Kombination von DIY und von ich schaffe mir selbst in einer urbanen Umgebung mein Gemüse selber, zumindest zum Teil, und damit schaffe ich es auch, dass Menschen sich wieder mit woher, was esse ich und woher kriege ich das beschäftigen. Mhm. Und das auch für relativ leichtes Geld. Also das meiste Zeug kannst du halt einfach echt aus dem Müllkram, so alte Wasserflaschen und
Upcycling.
Upcycling, genau. Und da kannst du und da gibt's jetzt halt ein Projekt von 30.000 Leuten oder sowas, die halt eben sich selber auch neue Sachen erforschen und eben echt neue Entwicklungen machen und das dann aber halt eben im DIY-Modus machen. Und es geht halt so weit, dass da eine Gruppe von Menschen gibt, die sich die Dokumentation so wasserdicht machen, dass das US Patent and Trademark Office das anerkennt als sogenannte Prior Art. Das heißt, in den USA funktioniert das so, wenn du ein Patent einreichst und jemand sagt, ja Moment, das gab's schon mal, dann kann man eben, wenn es halt nachweisliche Dokumentation gibt, dass ein solches Produkt schon mal existiert, das wird das Patent nichtig. Und die machen das halt, die dokumentieren das halt absichtlich so, dass das Patentamt das anerkennt, dass eben dass jegliche Versuch, das zu patentieren und
aber
so
eben nicht als Patent, sondern, hier schaut mal, es gab es schon.
Genau, ne? Als öffentliche
Dokumentation. Damit man das auch jemals als Patent anmelden kann.
Genau, damit.
Der Witz ist ja tatsächlich, dass eigentliche Patente genau dafür da waren, ne? Also, ursprünglich. Dass man sagt, okay, wir dokumentieren hier öffentlich halt Verfahrensweisen und Technologien, damit sie erstmal jeder anschauen kann und damit dieses Wissen öffentlich ist, aber eben sozusagen gewähren eine Schutzfrist von
so und so vielen Jahren. Im Gegenzug kriegst du ein Monopol.
Genau, und genau. Dann dafür kriegst du halt ein Monopol-Nutzungsrecht für so und so lange.
Genau. Das ist ja dann eigentlich mehr eine Ideen-Wikipedia.
Ja, genau. Im Grunde genommen ist es ja auch. Du kannst auch tatsächlich in ein Patentamt hingehen und dir die Patente alle anschauen und alles nachbauen. Du darfst auch alles nachbauen, ja. Du darfst es nur nicht kommerziell verwerten.
Ja.
Und mit den Jahren hat sich aber leider entwickelt, dass findige Patentanwälte es geschafft haben, immer mehr ihre Anmeldung so zu verklausulieren, dass du es einfach nicht mehr verstehst.
Mhm.
Dass sogar Leute es geschafft haben, irgendwie das Rad zu patentieren. Einfach nur, weil es so verklausuliert geschrieben war, dass die Leute im Patentamt selber nicht mehr
den. Und ich zahle immer noch tatsächlich Lizenzgebühren für meine Rollschuhe deswegen. So.
Der Toaster ist patentiert, habe ich neulich gehört.
Also war patentiert, also 20 Jahre kann nicht mehr sein. Aber ja.
Nee, einfach neu beschreiben, also, das gleiche nochmal reinschreiben.
Aber das ist dann ja Prior Art.
Ja, aber im Zweifelsfall muss das auch erstmal, ja, also ja. Versuchen kann man es ja mal. Das machen sehr viele, glaube ich, auch ganz gerne. Einfach dann erstmal abmahnen und dann mal gucken, ob da jemand.
Genau, da gibt es diesen wunderbaren This American Life Podcast zu Patenten.
Genau, der ist ganz großartig.
An der Stelle empfehlen will.
Ah, den wollte ich mal hören. Okay.
Ja, ich glaube.
Muss ich mir merken.
Ja, ich glaube, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Die haben nicht erhalten.
Die publizieren die das?
Die
Arschlöcher.
Nee, die halten so und so viele Wochen vor und alles andere gibt es halt im Archiv zum Kaufen.
Ah,
so. Oh, das ist ja
also kauft euch den Podcast.
Was ich prinzipiell.
Was kostet der denn dann?
Weiß nicht. Ich glaube, du kannst dann
irgendwie. Wissen muss frei
Premium,
sein.
Kannst die Premium-App kaufen oder sowas.
Ach so.
Kriegst du die alle irgendwie. Das ist. Ja. Genau, das war ein ganz großartiger Vortrag. Also sehr inspirierend und ich habe mir schon vorher vorgenommen, eine Winterfarm zu bauen. Jetzt habe ich schon wieder vor. Jetzt brauche ich nur noch eine Wohnung dazu. Dann,
Das ist in Hamburg, das ist ja, schwierig, genau. Oder?
Das ist sehr schwierig.
Also, hier in Berlin hat man tatsächlich, gibt es ja ganz viele, freie.
Urban Gardening?
Ja, genau, Urban Gardening, Things da, diese Prinzessinnengarten und was es da noch alles für Projekte gibt irgendwie.
Das gibt es mittlerweile in relativ vielen Städten.
Und auf Tempelhof, Alter, da hast du richtig viel Platz, ne? Da kannst du richtig, losgarten.
Ich bin davon überzeugt, dass es in Hamburg sowas auch gibt, ich habe nur keine Ahnung.
Nee, in Hamburg ist echt eng. Also
ja, aber es gibt trotzdem solche Dinge. Also
da gibt es ein Verzeichnis. Okay, und ich kann dir mal den Link geben.
Es gibt auch eine ganz, ganz geile Webseite, falls jemand noch nicht kennt, die heißt mundraub.org.
Doch, kenne ich, klar.
Das ist, ein Google Maps Mashup.
Ach doch, das habe ich schon gehört.
Alle öffentlich verfügbaren Obst und Bäume und alles mögliche kartografiert, die halt wirklich auf öffentlichem Grund stehen und die du anzapfen darfst. Also auch nicht nur da steht der Garten von dem und dem ist offen, da kann man reinlatschen, sondern wirklich halt offene Dinger. So im Karlsruher Schlosspark war ich da mal Äpfel an, so 2 Kilo Äpfel geerntet, weil da steht halt irgendwie so ein bisschen versteckt so ein Apfelbaum. So.
Ja, genau.
Das geht total gut und da gibt es auch für Kräuter und alles mögliche.
Okay, jetzt muss ich mal langsam anfangen aufzuschreiben.
Irgendwelche Bärlauchfelder und sowas, die man sich dann halt abernten kann, alles kartografiert. Total geil.
Ja, aber wir wollten eigentlich mit dir über was ganz anderes reden, weil wir haben ja, wie gesagt, das habe ich ja schon geplagt, auf der SIGINT haben wir einen Talk zusammen über Eigentum.
Ja.
Aber da du der Gast bist, finde ich, solltest du das Thema einfach mal hier übernehmen.
Na gut, wir können ja einfach mal davon ausgehen, wie kamen wir denn dazu?
Genau, und, wegen Mundraub. Weil wir finden, Äpfel sollten der Allgemeinheit
überhaupt nein. Also ich bin Ich habe angefangen, das alles sehr, sehr interessant zu finden vor ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr. So, und habe mir Gedanken gemacht darüber, dass da kam so eine, schwappte gerade aus Amerika so eine Welle von Leuten rüber, die sich so ihrer Dinge entledigt haben und durch die Welt zogen. Und dann gab es da eine Mailingliste und alles. Das fand ich alles sehr, sehr spannend und dachte, ach, das ist auch cool, aber ach, so Dinge loswerden, naja, so, das muss ich jetzt ja auch nicht unbedingt. So. Und dann habe ich aber schon immer weiter angefangen, so mir mein Equipment zusammenzusammeln, um einfach total mobil zu sein. Ja? Einen coolen Rucksack gekauft, mit dem ich der total modular funktioniert und irgendwie mich hier und da mit lauter Themen beschäftigt, wie wo kriege ich Internet, wenn ich in einem Land bin, in dem ich noch nicht war. Und dann passierte irgendwann die Katastrophe, die ich als Segen sehe inzwischen, und zwar brach mehr oder weniger der Boden in meinem Bad durch. Also es passierte nicht so richtig, aber da tropfte es und dann musste das alles aufgemacht werden. Ich konnte irgendwie für 3 Monate nicht in meine Wohnung und musste alles zurücklassen und war von heute auf morgen darauf angewiesen, bei Freunden auf der Couch zu pennen, und habe dann relativ schnell so ein Zwischenmiete-WG-Zimmer gefunden, wo ich dann eben Schreibtisch und ein Bett hatte und irgendwie meine Klamotten noch so reinbringen konnte. Und mehr hatte ich halt nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie krass frei sich das anfühlt, so ohne Dinge zu sein. Ja? Einfach so nicht diesen ganzen Ballast von irgendwelchen Gegenständen um sich rum zu haben, die man sonst so hat. Und ich habe gar nicht mal so, ich bin nicht so der Sammler von 1000 Plastikfiguren oder was auch immer, sondern ich habe einfach...
Die My Little Pony Sammlung?
Genau, die habe ich halt nicht. Aber trotzdem hat sich das irgendwie in meinem Kopf einfach so ein Knoten gelöst. Ich habe dann noch ein bisschen nachgelesen. Oh, es wandern hier Ponys über den Tisch.
Das ich hab immer ein Pony in der Tasche.
Fantastisch. Es gibt halt auch, dann habe ich halt festgestellt, es gibt auch Untersuchungen, es gab auch so einen TED-Talk über dieses Faktum, dass sich neu erworbenes Eigentum erst kurzfristig glücklich macht und langfristig aber dein Glückslevel unter die Baseline drückt, also dich eigentlich eher unglücklich macht. So, und deswegen kaufst du auch immer neue Sachen nach, deswegen kommen Menschen auch in so einen Kauf.
Es ist ja so wahrscheinlich irgendwie so Adrenalin oder
Endorphin.
Oder Endorphine halt, ne?
Genau. Ja. Und dann bin ich nach Hamburg umgezogen und habe alles, was ich besaß, in Karlsruhe in einen Lagerraum gesteckt. So, und bin mit 2
Kopf... Nicht verbrannt. Warum denn nicht verbrannt?
Komme ich gleich zu. ich hab dann alles in den Lagerraum gesteckt, bin mit 2 Koffern nach Hamburg gezogen, habe erstmal 2 Monate bei einem Freund auf einer Couch gepennt so, und mir dann jetzt ein Zwischenmietezimmer gesucht. Aber da habe ich halt auch nichts. Dann habe ich meine Klamotten. Da habe ich mein Fahrrad, das habe ich jetzt aber auch hier in Berlin, weil das so ein schönes Klapprad ist. Und ich habe irgendwie meinen Rucksack, das ist irgendwie ein E-Book-Reader und ein iPad, das ich aber auch nicht bräuchte eigentlich. Das ist tatsächlich so mein bisschen Luxus. Und mein Laptop drin, und ich habe irgendwie noch ein paar Ladekabel und ein bisschen Garn zum Kabelflauschen.
Genau, haben wir schon gesehen, du flauschst deine Kabel.
Genau. Und meine Smartphones. So. Und dann bin ich irgendwie zu dem Punkt gekommen, und an dem Punkt habe ich dann dir geschrieben, so dir so eine Vorab-Version meines Blog-Eintrags geschickt, wo ich hatte eine Diskussion mit einer Freundin, und die erzählte mir eben von My Little Pony und erzählte mir dann irgendwie von irgendwelchen Sammelfiguren, die es da gibt und so. Und ich dachte mir so, ich verstehe es nicht. Ja, und ich verstehe es nicht auf einem Level, der nicht irgendwie so dieses, boah, du Nerd, ich kapiere da gar nicht irgendwie, was dein Hobby ist. Ich habe schon immer ein Verständnis für nerdige Hobbys gehabt, sondern ich habe es einfach nicht verstanden auf so einem Level von, warum kaufst du dir Dinge, die dich irgendwie, mit denen du dich umgeben musst und für die, mit denen du immobiler wirst. Und ich habe das war so total krass für mich, weil ich ja jetzt nicht so weltfremd eigentlich bin, aber ich habe dann in dem Moment gemerkt, so, ich habe mich von diesem Gedanken gelöst, dass ich in irgendeiner Form Eigentum aneignen müsste und mir Dinge kaufen müsste. Und das ist irgendwie, ich finde total viele Sachen, surfe den ganzen Tag ja auch durchs Netz und finde da irgendwelche coolen Gegenstände, die ich mir kaufen könnte, wo ich mir denke, hey, toll. Und dann denke ich mir im nächsten Moment so, nee, das brauchst du nicht. So, das
ich denke mir ja auch immer, nee, kannst du nicht leisten, aber...
Ja, aber ich habe ja einen festen Job,
im Gegensatz zu dir. Du verdienst ja sogar Geld.
Ich verdiene ja sogar Geld, also ich könnte mir schon Dinge leisten, aber ich wüsste momentan einfach nicht, was ich mir als nächstes kaufen sollte.
Ja, aber es geht mir eigentlich
nicht. Ich finde das voll spannend, weil ich da auch auf den Trip gekommen bin, irgendwie bei mir, hat es mit extremem... Ich bin es nicht.
Welches?
Nicht das vielleicht.
Ist das vielleicht meins hier?
Ja, egal.
Ja. Ah, okay. War meins oder nicht?
So dieses ganze diesen überflüssigen Ballast, den man so mit sich rumträgt.
Bei, ne? Ja, ja, ja.
Den einfach loszuwerden. Also, ich habe das wirklich ganz konsequent gemacht, irgendwie so einfach alles weggeworfen. Also ich habe das so kistenweise gemacht. Ich habe eine Kiste hingestellt, da habe ich so, okay, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr angefasst, das kommt da rein. Und wenn ich das nach 2 Wochen immer noch nicht angefasst habe, dann war das für mich so das Zeichen, das brauche ich nicht, ja. Das schmeiße ich weg. Und dann habe ich wirklich säckeweise mein Zeug weggeworfen oder hab's halt, wenn es ging, irgendwie weiterverwertet, also irgendwie gespendet, verkauft, verschenkt, solche Sachen. Also jetzt nicht in Müll unbedingt. Wo ich das nicht schaffe, sind Bücher irgendwie, da hänge ich irgendwie einfach dran.
Das geht mir ähnlich.
Das ist was Emotionales irgendwie noch. Aber da bin ich auch, also ich will alles überflüssig einfach eigentlich weg haben. Am liebsten hätte ich manchmal so eine leere Wohnung, wo irgendwie nur so mein Rechner, mein Bett und
genau das.
Vielleicht noch ein Sessel irgendwie.
Aber warum sowas. Eigentlich Wohnung? Warum eine eigene Wohnung? Das kann auch einfach auch, weiß ich nicht, bei Freunden flauschen.
Ja, bei uns entsteht ja so ein bisschen gerade so eine Hackerflausch-Kommune aufzubauen. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal pushen. So.
Bei euch heißt ja, wo nochmal? In Darmstadt, ne?
Wir sind noch auf der Suche. Also es ist natürlich auch Berlin im Gespräch, weil das halt,
okay.
Ja, Berlin halt. Hier gibt es vielleicht auch ganz gute Immobilien, wo man sowas aufziehen könnte. Also eine flauschige Gemeinschaft von
Ponys.
Gar nicht unbedingt Ponys so, sondern.
Würdet ihr Pfeffer auch mit reinlassen?
Wenn er flauschig ist, ja.
Ich glaube, jetzt müssen wir mal das Pfeffers Flauschfaktor untersuchen. Aber
das kann jemand anders machen. Das mache ich nicht. Nee, von technikaffinen Menschen so. Mhm. Weil so diese Kommunen, die so bestehen, das sind halt meistens irgendwie so Alt-68er, so die Richtung. Und das ist halt was, womit ich überhaupt nichts anfangen kann.
Mhm. Und, also die Kommune neu erfinden.
Ja,
Kommune 42.
Also praktisch so eine Mischung aus.
Das ist geil. Ey, so musst du die nennen. Kommune 42, das ist super. Das ist cool.
So eine Mischung aus Hackerspace und Wohngemeinschaft irgendwie.
Und Bällebad.
Bällebad sowieso, natürlich.
Das wird das Zentrum sein.
Also momentan ist das natürlich noch eine Spinnerei irgendwie, ja, aber ist auch geil. Das würden wir tatsächlich gerne, weil irgendwie so, ich habe so das Gefühl, es gibt sehr viele Menschen, die eigentlich so mit ihrem sozialen Umfeld,
ich immer
mit ihrem
bei euch
Leben
rumhängen,
irgendwie.
Ich.
Ja, ja. Du, herzlich willkommen, immer.
Ich würde auch total bei euch rumhängen.
Ja, zieh ein.
Ja.
Weil so die Lebensgewohnheiten, wo viele Leute drinstecken, mit denen sind sie halt einfach nicht zufrieden.
Ja, klar.
Aber das finde ich schon sehr lustig, weil ich habe, meine Freundin, die hat auch so dieses dringende Bedürfnis, also jetzt nicht gleich mit anderen Leuten zusammenzuziehen, aber Dinge loszuwerden und dieses das durchaus immer wieder aussortieren und Dinge auch verschenken, verkaufen, wegwerfen. Und das ist ja auch irgendwie so eine lustige Generationfrage, weil ich habe das, ich bin jetzt Ossi und ich glaube, da ist man tatsächlich noch ein bisschen anders geprägt. Also das ist so dieses, erstens, ich kenne, also im Osten gab es ja dieses Konsum-Ding nicht. Das ist, man hat Dinge gekauft, dann hat man sie um Himmels Willen für alle Ewigkeiten aufgehoben, weil eventuell könnte man sie ja nochmal brauchen. Mhm. Und ich habe hab dann irgendwann mir nach der Wende einen Trabi gekauft und habe dann so die Keller von irgendwelchen Verwandten und Bekannten.
Sozialismus hat man noch gelernt, was Eigentum ist.
Ja, das ist, was da an Trabi-Ersatzteilen gehortet ist, weil so könnte man ja immer mal gebrauchen und jetzt weiß man auch, warum die Läden, warum
es nicht... Du hättest noch einen zweiten Trabi bauen können.
Man hätte Probleme. Naja, nee, es sind immer nur die Schwachsinnigen. Also ich hatte 500, also nee, ich hatte wirklich 20, hatte jemand in seinem Keller liegen, 20 Scheinwerfereinsätze, also hätte man wirklich einige Unfälle von bauen können und sowas. Und das merke ich halt gerade so, darauf wollte ich eigentlich hinaus, so bei meiner Familie, dass da halt noch so sehr stark, also die können nicht wegwerfen. Das ist so ein Talent, das muss man erst lernen.
Dieses etwas zu haben, das ist irgendwie, viele definieren sich da einfach drüber.
Nein, nicht nur,
und
nicht
und
nur
diese Angst, das irgendwie so zu verlieren, also das ist halt einfach was
es zum ist nicht Anfassen. Nur eine, es ist nicht nur eine Definition, sondern es ist ja tatsächlich eine andere Generation, es ist ja eine Nachkriegsgeneration, für die alles verloren haben und die dann...
Die praktisch den Mangel noch irgendwie...
Die den Mangel noch mal ernsthaft erlebt haben, ja. Das nicht nur eine reine Definitionssache ist, sondern vielleicht auch tatsächlich eine Frage des Überlebens oder des zumindest ein bisschen Luxus haben oder angenehmen Lebens.
Und ich gehöre halt zu einer Generation, die ich habe nie aktiv Mangel erlebt,
genau.
Sondern eher das Gegenteil, dass es so ein Überfluss ist, dass ich davon total überfordert bin. Ja, also dass es eigentlich ein Overflow ist an Input irgendwie und dass das eigentlich sehr angenehm ist, dass dann alles so, das befreit wahnsinnig.
Ihr leitet gerade fantastisch nämlich zu dem zweiten Teil von unserem Talk hin.
Ja.
Weil nämlich unser Gedanke war dann, zu sagen, ja Moment, woran liegt das denn, dass wir das alles können und so leisten können? Und das kam darauf, dass das eben durchaus auch mit der Verfügbarkeit von Dingen zusammenhängt. Also zum Beispiel mit dem Internet.
Ja.
Die Trabi-Scheinwerfer hätte deine Familie ja nicht horten müssen, hätte es in der DDR eBay gegeben, prinzipiell.
Genau.
Ja. Und ich brauche kein Auto, weil ich habe nämlich einen Carsharing-Zugang.
Mhm.
Und ich habe bräuchte vielleicht auch gar kein Fahrrad, hätte ich dann ein sinnvolles Fahrrad-Sharing-Konzept irgendwie an der Hand, was ich wo ich überall Zugang hätte und nicht irgendwie erst suchen
Was in muss. Berlin mal besser funktionierte als jetzt.
Ja. Ja. Das habe ich aber BB. Heute das erste Mal, der Stefan Uber hat mir das heute gezeigt, da war diese blau-weißen Autos irgendwie. Das ist hier so ein Carsharing-Modell.
Genau, Car2Go, genau.
Da gibt es in Berlin gerade sehr viele von.
Ja. Das gibt's
Carsharing-Modelle
nämlich,
generell.
Das gibt es ja schon deutschlandweit, aber bei mir unten ist es sowas, da gibt es halt feste Stationen.
Ja.
Und das ist halt total unpraktisch, wenn du nicht in der Nähe von so einer Station bist irgendwie.
Hat beides seine Vor- und Nachteile, konkurriert meines Erachtens auch nicht.
Ja, also, und hier ist es ein anderes System, genau, das praktisch überall rumstehen.
Es gibt mehrere Systeme. Es gibt diese Systeme so Drive Now und Car2Go, also dieses Zeug, was also die sind ja auch hier Sponsoren mit auf der Republika, weil sie gerade so frisch dabei sind. Und das ist so, steig in ein Auto, fahr los und dann zahlst du irgendwie eine gewisse Minutengebühr und dann gibt's halt noch diese Cambio und Flinkster und wie sie nicht alle heißen, die sind so, die haben Station, wobei das hier gerade im Prenzlauer Berg, weil es da so unglaublich wenig Parkplätze gibt, haben die jetzt so ein Konzept entwickelt. Es gibt an jeder zweiten Kreuzung gibt's so eine Carsharing-Station, wo man sich das dann holen kann. Und darum will ich da unbedingt Mitglied werden, gerade bei denen mit stationärer Carsharing-Station, weil dann weiß man wenigstens, wo man die Karre danach hinstellt, weil dann da stelle ich das Auto hin und da habe ich garantiert einen Parkplatz. Also das ist der Grund für mich, da mitzumachen.
Ich habe letztens so ein Car2Go-Auto gesehen, was abgeschleppt wurde,
ja,
weil es direkt vor der Polizeistation stand.
Das ich habe gestern deren Preisliste durch, das kostet.
Also ich hatte zu diesem Thema, mir ging das ziemlich ähnlich so, als ich nach Berlin kam. Ich bin nach Berlin gekommen. Also wie Julian ist mir das gegangen. Ich hatte halt auch so einen Karton irgendwie, wo irgendwie so ein paar Bücher drin waren und dann noch irgendwie eine Sporttasche, wo meine Klamotten drin waren. So bin ich nach Berlin gekommen. Hab dann zwar noch ein paar mehr Sachen raus, wieder mehr geholt, aber ich habe echt auch so wie Jella halt dann auch genauso radikal weggeschmissen und alles sechsmal überlegt, ob ich das jetzt wirklich mit nach Berlin nehme. Ich bin von Hamburg damals auch nach Berlin gezogen.
Ja, so ein Umzug ist dafür immer super geil.
Die andere Sache ist, also das ist halt sozusagen so ein generelles Lebensgefühl, das ist die eine Sache. Die kommt natürlich daraus, dass wir halt eine Überflussgeneration sind, die wir es gibt ja tatsächlich auch diese Gesellschaftsschicht der Postmaterialisten, die ist ja schon seit den Sinusmilieus, gibt es die ja schon irgendwie in der Sozialforschung, wo eigentlich bisher immer auch die Grünen drin einsortiert sind, sondern diese linksalternativen Leute, die dann eben halt nicht mehr, wo halt sozusagen mehr auf die Qualität als auf die Quantität von Dingen Wert gelegt werden und so weiter und so fort. Das ist ja alles schon irgendwie so ein bisschen in diese Richtung. Aber wo jetzt das eigentliche theoretische Konzept ist, das ich mir dazu überlegt habe, war halt tatsächlich zu sagen, dass das Internet und überhaupt neue Kommunikationswege und Digitalisierung halt extrem vereinfachen, Ressourcen zu verteilen. Ja, das heißt also, wenn du eine Ressource hast, wenn du zum Beispiel einen Gegenstand hast, den du zum Eigentum hast, dann kannst du relativ leicht ihn verfügbar machen für andere, weil die Kommunikation einfach billiger geworden ist.
Ja.
Also billiger nicht nur in Form von, sie kostet weniger Geld, sondern auch tatsächlich, du bist schneller verfügbar, du bist schneller connected, du kannst unkomplizierter Dinge absprechen und das nennen die Ökonomen nennen das Transaktionskosten. Mhm. Ne? Also das heißt, die Kosten, die du unternehmen musst, um Dinge zu tun. Ne? Also nicht sozusagen die Kosten für die Dinge, sondern die Dinge, sondern um überhaupt Dinge ermöglichen zu können.
Also die Kosten, die damit verbunden sind, etwas zu teilen, sinken ganz massiv.
Genau, ganz massiv durch das Internet und vor allem die Responsivität, das heißt also die Spontanität wird halt erhöht, weil du halt relativ schnell diese Informationen machst, das heißt, es gibt so eine Beschleunigung und dadurch kannst du halt Ressourcen viel, viel vielseitiger verteilen als eben durch das Eigentumsmodell. Und das Eigentumsmodell, wenn man es funktional betrachtet, jetzt mal weg von der politischen Ökonomie, sondern rein funktional, dann ist es ja erstmal ein Konzept zu sagen, diese Ressource, die ich mir jetzt sozusagen kaufe oder so, ja, die kaufe ich mir deswegen, damit ich uneingeschränkten Zugang dazu habe. Ja. Und Dadurch aber, dass du sozusagen die Ressourcen, die schon da sind, effizienter unter viel, viel mehr Leuten verteilen kannst, durch Sharing-Modelle, durch ob kommerziell oder nicht oder wie auch immer, ja, hast du plötzlich viel mehr Zugang, kannst du viel mehr Leuten und viel, viel besser Zugang ermöglichen zu Dingen. Und damit wird das Modell Eigentum an sich halt grundsätzlich verliert an Nutzen sozusagen für das Everyday Life. So. Und wir sehen das ja eigentlich, ich fand das zum Beispiel ganz interessant, als wir 2011 nach der arabischen Revolution plötzlich die Spanier protestiert haben. Mhm. Ne? In Spanien hast du folgende Problematik. Im Gegensatz zu hier, wo du in den Städten fast überall Mietwohnungen hast, ja, das Mietmodell von Wohnungen, gibt's das in Spanien kaum. Dort gibt es fast nur Eigentumswohnungen. Und der normale Verlauf deiner Karriere als Spanier ist halt der, dass du halt irgendwann gehst in die Uni, ja, und du wohnst während deiner Uni übrigens noch zu Hause bei deinen Eltern, weil kannst es dir nicht leisten, irgendwo anders zu wohnen, weil du müsstest ja eine Wohnung kaufen. Mhm. Nach dem Abschluss kriegst du einen Job, mit dem Job kriegst du einen Kredit, mit dem Kredit kriegst du eine Wohnung. So, dann ziehst du aus von deinen Eltern, ja. Dadurch aber, dass halt irgendwie in Spanien halt eine große Jugendarbeitslosigkeit herrschte, die hatten 30% Jugendarbeitslosigkeit, war plötzlich diese Kette unterbrochen. Ja? Die Leute gingen zur Uni und aus der Uni kamen sie raus und haben keinen Job gekriegt. Haben sie keinen Kredit gekriegt, haben sie keine Wohnung gekriegt. Und das heißt, mit anderen Worten, sie waren plötzlich stuck, sie waren halt plötzlich, sie konnten nicht mehr, sie waren sozusagen im System plötzlich, das hat nicht mehr funktioniert. Warum hat das System nicht mehr funktioniert? Weil dieses Eigentumsmodell einfach total unflexibel ist, ja. Und deswegen sind übrigens auch die ganzen Spanier in Berlin, ne? Also tatsächlich, ist wirklich so, ja. Weil sie hier können sie halt für relativ wenig Geld Mieteigentum in Beschlag nehmen. Das heißt, der Zugang, darum geht es, ja. Also ja. Die Ressourcenzugang zu Wohnungen, den können sie hier herstellen. Und ist natürlich trotzdem auch eine coole Stadt, aber es ist einer der Gründe, warum sie hier sind. Ja, und das heißt also mit anderen Worten, schon das Mietmodell, das ja nicht wirklich neu ist, ja, sondern das halt sich als ein flexibleres Modell schon durchgesetzt hat gegenüber Eigentum, was Eigentum ja nicht auflöst, sondern nur auf einer höheren Schicht transzendiert sozusagen, ja. Und das ist eigentlich so das, was wir dann sozusagen
es gibt
dort...
Halt, ne, es ist ja eigentlich monopolisiertes Eigentum.
Ja, Eigentum ist immer monopolisiert. Und das ist auch der Ansatz, den wir fahren. Also es geht um exklusive Beziehungen. Also Eigentum ist eine exklusive Beziehung zwischen Mensch und Ding, ja. Eine monogame Beziehung ist eine exklusive Beziehung zwischen, wir wollen nämlich auch tatsächlich, also unser Titel ist, das sollte man vielleicht nochmal sagen, Eigentum, Sex, Cloud.
Das heißt, Poly ist dann auch noch Thema.
Genau, Poly ist auch Thema.
Ist auch okay. Thema.
Weil ich glaube auch tatsächlich.
Also die Sexcloud quasi.
Ja, ohne Scheiß. Die Sexcloud. Die Transaktionskosten, die Transaktionskosten für Kommunikation machen auch, finde ich, wirken auch dahingehend, dass halt plötzlich so polyamore Beziehungen auch lebbarer werden. Ja? Mhm. Dadurch, dass du halt irgendwie.
Der Besitzanspruch an Menschen eben auch.
Genau.
Nicht das mehr auch, so und das ist vor allem auch steht. Einfacher. Das ist auch einfacher, Menschen. Also Menschen zu finden.
Menschenressourcen zu allozieren.
Nee, Menschen zu finden und mit Menschen
zu finden. Und zu mieten.
Oh. Nein, aber Menschen zu finden und mit ihnen zu kommunizieren, zum Beispiel.
Ihr habt gerade die Prostitution erfunden.
Was?
Ihr habt die Prostitution erfunden.
Ja, eben. Im Grunde, ja, also wenn es nur um Sexualität geht, ja.
Aber darum geht es ja bei Poly nicht.
Nee, natürlich.
Nee, aber Poly, also überhaupt nicht. Aber Poly ist, und das kann man einfach nicht sagen, nicht anders sagen, Poly ist ein Mehraufwand an Organisation gegenüber einer Monogame.
Genau.
Und dieser Mehraufwand an Organisation ist genau das, wo das Internet eben die Transaktionskosten reduziert.
Ja.
Und deswegen ist das halt durchaus eine definitive Frage. Ne? Also ja, das hat damit zu tun.
Und es ist auch leichter einfach für Menschen, ihre Bedürfnisse an sich zu organisieren, also überhaupt Menschen kennenzulernen, die auch Poly sind,
genau.
Ja. Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch einfach nur gerade Interesse an schnellem Sex haben oder sowas. Was ist los?
Ich wollte nur sagen, wir sollten vielleicht langsam so. Zeichen sollte sein, unauffällig zum Ende zu kommen.
Okay. Ja, also, wir haben noch gar nicht wirklich angefangen, diesen Talk zu machen. Wir haben jetzt nur diese Ideen zusammengesammelt und
sind da schon relativ weit eigentlich.
Ich finde, wir haben auch schon ein ganz gutes Konzept. Ich glaube, das wird ein guter Talk. Wir fangen nach der Republika an damit und wir werden es auf der SIGINT machen. Kauft alle SIGINTs Tickets. Ich glaube, der CCC kann das gebrauchen und wir müssen auch den.
Und FIFA freut sich auch.
Genau, ihr müsst dem CCC auch zeigen, dass das Angebot, das auf der SIGINT gezeigt wird, sozusagen von den das eher 42-lastigere auch
genau
angenommen. Die ist am 18. fängt die an und geht dann bis Wochenende.
Genau. Okay.
Ja.
Und unser Talk ist Freitag, ich glaube inzwischen um 15 Uhr.
Das ist halt direkt am ersten Tag.
Genau, ja. Ich habe den ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich noch nicht wusste, ob ich um 12 Uhr schon da sein kann.
Okay. Und,
okay.
Gut. Gut, dann wird das jetzt, war es jetzt WMR 41 ist in the can.
Vielen Dank euch nochmal hier.
Ja, sehr gerne.
Genau, euch beiden nochmal.
Ja. Der Livestream war eher so ein versuchter Livestream. Ich glaube, da hat niemand durchgehalten, aber auch da okay. Vielen Dank an die Live-Hörer.
Die Rückmeldung war Rauschen.
Ja, und hier also vor Ort die Leute hat es auch nicht so richtig. Ne? Also es ist, glaube ich, schwierig hier. Also
es ist nicht gut zu verstehen.
Ja, selbst, ne? Wir hören uns ja super, ne?
Ja.
Aber selbst als ich hier am Tisch saß, habe ich Ole zum Beispiel nicht verstanden.
Ja.
Okay. Ah, okay.
Also Map kann uns einfach nicht verstehen.
Ah, ja. Also ich habe sogar, als ich
er hat verstanden, dass es um ihn geht.
Ja. Ja. Als ich da saß und du den Kopfhörer ausgezogen hast, habe ich dich auch nicht verstanden. Ja.
Also gut. Okay, gut. Also nochmal vielen Dank an Ralf fürs Bereitstellen des Internets. Vielen Dank an Ralf für das Mischpult, das er jetzt auch dringend wieder haben möchte, weil er nämlich auch noch was Eigenes machen will. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. So, stopp noch.